Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen oder willkommen zurück bei Unklassisch. Und willkommen, Jana.
Ja, hallo.
Wir freuen uns, dass wir uns heute wieder mit einem Text beschäftigen können. Und zwar einem Text, von dem wir alle beeinflusst sind, glaube ich, würde ich sagen. Mhm. Über den wir alle oder fast alle zu wenig wissen. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich sind glücklich heute, dass wir Jana da haben, die eine Kennerin dieses Textes ist.
Oh je.
Auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel mehr als sehr viele andere Leute. Und deswegen, glaube ich, gebührt dir auch die Ehre zu verraten, um wen es sich handelt heute.
Wir haben es ja auch schon einmal angedroht, und zwar in der 9. Folge, als wir über Grammatik der Spätantike geredet haben. Da haben wir auch über den Autor, um den es heute gehen wird, schon einmal gesprochen, nämlich um Servius. Und da haben wir auch schon angekündigt, / angedroht, dass wir über Servius noch einmal ausführlicher sprechen müssen. Ich habe ja über spätantike Grammatiker promoviert und Servius ist einer von denen und sehr viel mehr dazu eben in der 9. Folge. Aber worüber wir nicht so ausführlich gesprochen haben, ist eigentlich das wichtigste Werk von Servius, nämlich sein Kommentar zu Vergil. Also Vergil, der lateinische Autor, Dichter schlechthin, erstes Jahrhundert vor Christus, und ein Kommentar aus der Spätantike, also 4., 5. Jahrhundert nach, ist eben der von Servius, und das ist auch der spätantike Vergil-Kommentar, von dem man schon hört und ich auch im Studium, also auch früher schon im Studium gehört habe, ja, der ist super wichtig für die Vergil-Rezeption. Dieser Kommentar, der beeinflusst uns bis heute, ob wir das wollen oder nicht und ob wir es wissen oder nicht.
Mhm.
So, das ist auf jeden Fall was ich mehrfach gehört habe.
Ich auch.
Ja. Aber wer liest denn jetzt eigentlich mal wirklich diesen Servius-Kommentar? Und die Antwort ist wir natürlich.
Genau, beziehungsweise vor allem du auch. Und ich unter deiner Anleitung. Ich freue mich sehr, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen können. Du hast uns ja in den Folgen zu deiner Dissertation schon recht eindrucksvoll vorgeführt, dass es sich sehr, sehr lohnt, diese spätantiken Grammatikertexte als Texte eigenen Rechts zu lesen. Und hier können wir, glaube ich, das weiterführen und dann eben auch eine schon vielfach von uns angeteaserte gemeinsame Leidenschaft auch schon ein bisschen einführen hier, nämlich die für Vergil, den wir einfach beide sehr mögen. Und dann passt es doch auch, dass Servius dem so viel Text und Gedanken gewidmet hat.
Vorneweg als so quasi Fahrplan für die heutige Folge. Ihr seht das wie immer auch in unseren Kapitelmarken. Wir werden uns erstmal nochmal anschauen, was wissen wir überhaupt über Servius und was hat der so insgesamt geschrieben.
Mhm.
Dann werde ich das nochmal kurz, hoffentlich wirklich kurz, einordnen in die spätantike Grammatik. Was war da überhaupt so los? Wie passt dieser Vergil-Kommentar da rein? Das ist sozusagen dann nochmal ein Recap aus der 9. Folge. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mit der Frage von Servius Auctus beschäftigen, was das ist, wer das ist. Und ein Hauptaugenmerk möchten wir dann aber vor allem auf zwei Dinge legen, nämlich erstens möchten wir euch ein paar Beispiele geben von so typischen Dingen, die in diesem Servius-Kommentar so drinstehen. Also, ich habe da so kreuz und quer ein paar Sachen ausgewählt und also, es ist sehr viel Text, der Servius-Kommentar, das ist wirklich sehr viel Text. Man hätte auch andere Stellen auswählen können und so weiter und so fort, aber ich hoffe, dass das halbwegs repräsentativ ist, was ich da rausgesucht habe. Und auch hier wird es natürlich einen Begleitpost geben, wo ihr diesen Text dann, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, wenn ihr wollt.
Mhm.
Um euch einfach mal so ein bisschen wie ist dieser Kommentar so drauf, was steht da so drin? Und dann hast du ja schon gesagt, das ist auch so ein bisschen unser Einstieg in die tiefere Beschäftigung mit Vergil. Und eine wirklich entscheidende Rolle in der Vigilrezeption spielt ein ganz bestimmter Teil von diesem Servius-Kommentar, nämlich die Praefatio, also die Vorrede zu Aeneas und damit auch zu dem ganzen Kommentar von Servius, wo Servius ja auf so ein paar Seiten was zu Vergils Leben und zu Vergils Werk und zur Aeneas allgemein sagt. Und das war wirklich, also da stehen Dinge drin, die habe ich in meiner Einführungsveranstaltung als unhinterfragte Wahrheit gelernt, so nach dem Motto. So, und da jetzt aber diese Praefatio auch kein kurzer Text ist, haben wir mal wieder beschlossen, dass das in eine zweite Folge kommt. Das heißt, dieser Text folgt dann nächsten Monat. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns erstmal mit dem Servius-Kommentar ganz generell.
Ja, ich finde, das hört sich nach einem sehr guten und spannenden Programm an. Ich hoffe, ihr findet es auch. Und jetzt schon ergeht die kurze Aufforderung, wenn euch das, was ihr jetzt dann hören werdet, und was ihr vielleicht auch schon bisher von uns gehört habt, gefällt, dann bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Abonniert uns noch besser und empfehlt uns auch gerne weiter an alle, die sich für das interessieren könnten, was wir hier anbieten. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir, wie wir noch sehen werden, glaube ich, fast genauso ein, wie Servius selbst in sein Werk einsteigt. Sprechen wir mal ein bisschen über die Figur, die uns diesen Text geschenkt hat. Wer war denn dieser Servius eigentlich überhaupt?
Ja, also Servius. Einer der, wenn nicht sogar vielleicht im allgemeinen latinistischen Kontext der wichtigste lateinische Grammatiker. Wir wissen über ihn mehr als über manch anderen Grammatiker. Das bedeutet allerdings auch nur, dass wir nicht nichts wissen, sondern nur fast nichts. Ja, wir wissen nicht mal, wie er eigentlich wirklich hieß. Also Marius Servius Honoratus ist, glaube ich, die gängigste Form von seinem Namen. Vielleicht hieß er auch Maurus Servius Honoratus.
Ich meine, dass ich die Maurus-Variante sogar schon öfter gelesen habe. Oder zumindest hätte ich ihn jetzt so, also wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich ihn, glaube ich, so benannt.
Und also Marius oder Maurus als Vorname ist nicht ganz klar und das Honoratus, das heißt ja so geehrt, ne? Also das könnte jetzt Teil seines Namens sein, das könnte aber auch einfach nur wirklich geehrt heißen, ne? Und einfach nur so ein Zusatz sein. Also das weiß man auch nicht. Ja, es gibt auch andere Kommentarliteratur oder Grammatikliteratur, die unter dem Namen Sergius, also mit G, überliefert ist. Das ist ja nicht von Servius, aber das hat offensichtlich damit zu tun, weil natürlich auch sehr viele ihm nachfolgende Grammatiker seine Werke verwendet haben. Der hat gelebt irgendwie Ende 4., Anfang 5. Jahrhundert und zwar in Rom. Und das ist eigentlich alles, was wir wissen.
Es ist gar nicht zu wenig, hast du eh schon gesagt. Also eigentlich die Autoren, über die man viel weiß, sind ja hauptsächlich diejenigen, die wirklich viel von sich selbst erzählen.
Ja.
Und für andere braucht man andere Quellen.
Eine Sache, die man auch bei Servius und seiner Persona nicht außer Acht lassen kann, ist, dass er auch eine Rolle spielt in einem literarischen Werk, nämlich den Saturnalia von Macrobius. Das ist ein Werk, dessen Name hier auch das ein oder andere Mal schon gefallen ist und zu dem wir auf jeden Fall mal eine extra Folge machen müssen.
Unbedingt, allein schon deswegen, weil es mich dazu zwingen wird, das Ding mal komplett zu lesen. Das ist dringend notwendig.
Kannst du gucken, ob du auch so enttäuscht davon bist, wie die meisten, die es lesen, aber das ist jetzt schlechte Werbung. Also ich habe die Saturnalia mal komplett gelesen, das ist allerdings sehr lange her, muss ich gestehen. Das ist geschrieben, wurde das in den Mitte 5. Jahrhundert. Und es spielt aber im Jahr 383, also Ende 4. Ist also kein Zeitzeugnis, wie man früher mal gedacht hat, sondern erst so eine Generation später entstanden und ist eben, ja, also so ein Tischgespräch in guter antiker Tradition von dem Who is Who der Elite in Rom zu dieser Zeit. Also Symmachus ist der Name, der da fallen muss. Das war der Präfekt von Rom zu der Zeit. Und die reden dann über alles Mögliche und eben auch über Vergil. Und Servius ist ein Charakter, der auftaucht in diesem Werk, anachronistischerweise. Also er hat da wahrscheinlich schon gelebt, aber wäre wahrscheinlich zu... Also es passt eigentlich von der Chronologie nicht ganz rein, ist aber Macrobius völlig egal. Ja, er wird da auch eingeführt als, also was ihn auszeichnet in seiner, als er da auftaucht zu diesem Gespräch, ist seine, ja, Doctrina Mirabilis, also seine bewundernswerte, ja, sein bewundernswertes Wissen. Und ja, Amabilis Verecundia. Verecundia ist die Bescheidenheit. Hm. Das ist ein sehr zentraler Begriff. Und er hält seinen Blick auch zu Boden gerichtet und ja, tut so ein bisschen so, als wolle er sich verstecken. Das ist Macrobius' Charakterisierung von Servius, die, um es nochmal zu betonen, komplett fiktiv ist. Also das. Und zu diesem Verecundia gibt es einen sehr guten Aufsatz von Robert Caster. 1980 ist der. Mhm. Also Robert Caster ist einer der größten Namen in der lateinischen Grammatikforschung. Vor allem bekannt für sein Guardians of Language, aber andere Geschichte. Und der ordnet es sehr gut ein, dass diese Verecundia eben eine angemessene Bescheidenheit ist, weil Servius zwar eingeladen ist zu diesem Elite-Treffen, aber er ist selber nicht Teil der Elite. Weil als Grammatiker ist er eben kein adeliger Patrizier, sondern steht gesellschaftlich eigentlich eine Stufe unter den meisten Teilnehmern. Und ist eben da, um dann sprachliche Dinge und auch Vergil zu erklären. Und das ganze Ding ist, also da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist wirklich, wird dann komplex, aber das bildet auch so dieses sehr komplizierte, auf verschiedenen Wechselseitigkeiten beruhende, im Dialog mit der Vergangenheit existierende soziale Netzwerk vom spätantiken Rom ab. Mhm. So wie Macrobius es sich vorgestellt hat.
Ist aber eine faszinierende Prämisse, finde ich, ganz grundsätzlich. Mhm. Also, wie gesagt, ich freue mich drauf, das zu lesen. Was ich mich gerade gefragt habe, ist das mit der Verecundia und der Nicht-Zugehörigkeit zu dem Stand oder zu dem Status, den die anderen Anwesenden haben, ist das nicht auch etwas, was eigentlich typisch ist für diese symposiumshaften Erzählungen? Also, dass die sozusagen diese zentrale Symposiumserzählung von Platon, da ist es ja eigentlich auch so, dass Sokrates ja auch nicht wirklich in diese Runde eigentlich reinpasst, ne, vom adligen Status und der aber dann auch so irgendeine Form von Autorität, anderer Autorität da reinbringt oder so.
Ja, würde ich auch sagen. Also diese Verecundia ermöglicht es eben Servius dadurch, dass er eben bescheiden ist und sich seines Platzes in der Welt bewusst ist. Das ermöglicht es ihm eben da, sich hinzustellen und Fragen über Vergil zu klären, ohne dass es arrogant wirkt. Mhm. Weil er eben sich seiner Grenzen bewusst ist, in dem Fall vor allem seiner sozialen Grenzen. Das ist so. Und es zieht sich auch durch die Saturnalia durch. Also eine der ersten Sachen, die er machen muss, ist zum Beispiel die brennende Frage zu klären, ob denn jetzt der Genitiv Plural von Saturnalia denn Saturnalium oder Saturnaliorum ist. Mhm. Und also diese ganze Szene, ist, in der er dazu aufgefordert wird, das zu klären, ist auch gleich, also es kommt ganz am Anfang und es ist gleich ein Abbild von diesem komplizierten sozialen Konstrukt, was ich jetzt hier nicht im Detail irgendwie auseinandernehmen kann. Das ist eben sozusagen sein Auftritt. Es gibt eine sprachliche Frage und warum interessiert dieses Elite-Treffen in ihrer Freizeit jetzt so eine Grammatikfrage? Mhm. Das settet halt die Scene, sozusagen, weil eben die Elite in der Spätantike diese Ausbildung durchlaufen ist. Die sind alle beim Grammatiker gewesen und die haben alle beim Grammatiker Vergil gelesen. Mhm. Und die Fähigkeit, über Grammatik und auch über Vergil und dann auch über Cicero zu reden, markiert sie als Mitglieder der Elite. Und der Grammatiker ist sozusagen der, der sie dahin bringt, auch wenn er selbst nicht Teil davon ist. Mhm. Und das Lustige ist dann, dass Servius sagt, dass beide Varianten gehen. Also er führt dann aus, dass Saturnalium, das ist was die Regel, also das lateinische Wort ist dann auch regula, die Regel, erwarten lassen würde. Und gibt dann so ein paar Beispiele für andere Wörter und Genitiv Plural ist dann dieses und jenes und wenn dieselbe, dann so und so. Und es gibt aber auch ein Argument für Saturnaliorum. Da war nämlich die Frage, ob die Person, die Saturnaliorum gesagt hat, sich das jetzt ausgedacht hat. Das wäre eine Novitas in der Sprache, eine Neuheit, und das ist ganz schlecht, das will man nicht. Also. Und Servius muss dann korrigieren und sagen, nein, nein, das ist Vetustas, also eine althergebrachte Ausdrucksweise, denn frühere antike Autoren haben auch schon die Endung Orum verwendet bei Festtagen, auch wo man der Regel nach eigentlich Ium erwartet hätte, und führt dann entsprechende Beispiele auf. Das heißt, die Regel sagt Saturnalium, aber die Auctoritas, also die Autorität, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Grammatik, die Autorität von vielen antiken Autoren würde eben Saturnaliorum rechtfertigen, und deswegen darf beides verwendet werden. Das ist jetzt so in, also wie gesagt, ich habe jetzt sämtliche sozial-kulturellen Aspekte von der Szene, die da noch drin stecken, unter den Tisch gekehrt, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Aber das ist sozusagen die Art, wie Servius da präsentiert wird, als jemand, der schon über Grammatik richtet und eben alle möglichen Beispiele aus dem Kopf natürlich zitieren kann, aber der eben nicht nur streng an der Regel klammert, wie andere Grammatiker, die auch oft in der Spätantike kritisiert werden, sondern der eben auch sagt, ja gut, im Sprachgebrauch, im altehrwürdigen Sprachgebrauch war das so und deswegen geht das auch anders.
Ich finde das spannend, weil das eigentlich ja eine Dynamik ist, die man aus dem Spracherwerb ganz grundsätzlich, glaube ich, kennt, oder? Also es gibt sozusagen die sprachlichen Regeln, die einem in den Grammatikbüchern vorgestellt werden und mitgegeben werden. Und dann gibt es eben die Literatur, wo Leute, die diese Sprache als Erstsprache beherrscht haben, eben einfach Dinge tun, die manchmal der Regel nicht entsprechen und die aber, weil die Leute dann erfolgreich sind, sich trotzdem in irgendeiner Form durchsetzen und die man dann zitieren kann. Also ich kann mich zum Beispiel, nur weil es aus dem Lateinunterricht auch kommt, erinnern, dass ich einmal bei einer, ich glaube, es war keine Stilübungsklausur, sondern eine Hausaufgabe, eine Fragepartikel weggelassen habe beim Formulieren einer lateinischen Frage und dann als Belegstelle dafür einen Horazvers zitiert habe, und dann ist mir das durchgegangen, wurde mir nicht angestrichen. Also da eben auch so, die Auctoritas schlägt die Regel.
Ja gut, hättest du auch alle möglichen Cicero-Fragen aus den Reden nehmen können, aber...
Ja.
Aber eine Sache, die man auf jeden Fall zu den Saturnalien noch sagen muss, ist, dass oft angemerkt wurde, dass das, was Servius dann zu Vergil sagt in den Saturnalia, nicht so wirklich sich mit dem deckt, was Servius in seinem Vergil-Kommentar sagt. Also das ist nicht das, worauf Macrobius in erster Linie zurückgegriffen hat, als er diese Persona Servius konstruiert hat, woraus man ausschließen kann, dass die mit dem echten Servius wahrscheinlich nicht viel zu tun hat.
Aber würdest du schon sagen, dass die Tatsache, dass er ihn auftreten lässt, darauf schließen lässt, dass er eine anerkannte Autorität in seiner Zeit schon war?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist irgendwie ganz interessant, weil Castor sagt zum Beispiel auch, dass, also Macrobius kritisiert in den Saturnalia auch Grammatiker, die ihre Aufgaben nicht richtig erfüllen und so weiter. Und das eigentlich, sagt Castor dann auch, müsste ja Servius Vergil-Kommentar da auch drunter fassen, nach seinen eigenen Maßstäben. Also es ist schon so ein bisschen schräg, warum jetzt ausgerechnet Servius? Aber das muss schon so sein, dass das einfach der Name war zu der Zeit. Also es ist dann schon nach Donat die Generation. Donat ist ja der andere große Name zu der Zeit. Und aber Servius ist halt, ja, die anerkannte Autorität, wenn du Grammatiker hörst und diese Zeit, dann denkst du wahrscheinlich automatisch an Servius, also taucht Servius da auf, ne? Und völlig egal, was der eigentlich gesagt hat. Das geht eher um die Repräsentation von diesem Namen, ne? Was man denkt, ah, das ist der große Grammatiker zu der Zeit. Und es ist ja auch so, dass er in mancher Hinsicht, nämlich dem Vergil-Kommentar Donat, den Rang abgelaufen hat, weil den Donat-Kommentar zu Vergil haben wir nicht mehr. Und den Servius-Kommentar haben wir ja schon.
Ja.
Also das sagt ja auch einiges aus, weil ja eben Sachen nicht, wenn wir die nicht mehr haben, heißt es, die wurden irgendwann nicht mehr abgeschrieben, und das heißt, wir haben was Besseres gefunden. Nach wessen Urteil auch immer, meistens dem der Grammatiker, und Donat zu verdrängen, muss man auch erstmal schaffen. Ja, von daher denke ich schon, also es geht eher darum, dass man halt einen bekannten Namen für einen Grammatiker braucht, weil man diese Rolle braucht von jemandem, der Vergil erklären kann. Und der Name ist halt Servius. Und das sagt uns aber überhaupt gar nichts über Servius als historische Person. Diesen Fehler sollte man nicht machen, aber unerwähnt lassen können wir es auch nicht. Und ja, Saturnalia an anderer Stelle nochmal ausführlicher. Ich musste es auch echt nochmal langsam ordentlich lesen und nicht nur gucken, brauche ich das für meine Diss. Was ja ein anderer Art des Lesens ist.
Genau. Ich habe jetzt schon einen Vergleich zu meinem Grammatikunterricht gezogen, aber nachdem wir schon so viel über Kommentare auch gesprochen haben und das nach unserem modernen Verständnis nicht wirklich was mit Grammatik zu tun hat, ist es wahrscheinlich wichtig, einfach mal zu klären, wie schaut Grammatikunterricht eigentlich zu dieser Zeit, also zu Servius Zeit, aus. Kannst du uns da was erzählen?
Ja, das kann ich. Welch Wunder. Genau, also jetzt kommt das kurze Recap sozusagen aus der 9. Folge. Wenn ihr die schon gehört habt, dann ist das jetzt für euch ein alter Hut, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal kurz. Ich glaube, das wesentliche Schlagwort, an dem man nicht vorbeikommt, ist die Definition von Quintilian, auch also dem Rhetoriklehrer Quintilian, auch wenn der ein bisschen früher war als jetzt Spätantike. Der definiert Grammatik als, ich zitiere es erst auf Latein, recte loquendi scientia et poetarum enarratio. Also recte loquendi scientia ist das Wissen um das richtige, das korrekte Sprechen. Da würden wir sagen, ja, das kriegt man irgendwie noch mit dem Begriff zusammen, was wir unter Grammatik verstehen. Und der zweite Teil ist eben Poetarum enarratio, also die Erklärung von Dichtern. Und das ist eben das, was Servius in seinem Vergil-Kommentar macht. Also er erklärt die Aeneis und die Dichtung. Und wir würden jetzt sagen, Kommentar zu einem Dichter würden wir heute tatsächlich nicht mehr unter Grammatik fassen. Also da können grammatische Sachen drinstehen. Wie, ja, hier dieses Verb ist jetzt Konjunktiv, weil XY. Aber Kommentare würden wir heute breiter fassen als, ja, das ist halt Teil der Grammatik. Schade eigentlich.
Ja, schade eigentlich, das stimmt. Würde uns näher zu den Texten bringen, wenn wir das noch dazu ziehen würden, wahrscheinlich.
Der Grammatiker ist gewissermaßen, ich hatte es auch schon angedeutet, der Wächter und auch der Gatekeeper über die Sprache und darüber, wie über Sprache und auch über Literatur und damit auch über das kulturelle Erbe gesprochen wird. Also das ist auch der Custos Historiae, wie Castor das auch darlegt. Also der Wächter über die Geschichte des Historias, weitergefasst als Geschichte, aber so, ja, kulturelles Erbe, könnte man vielleicht sagen. Und ich habe ja in meiner Dissertation vor allem mich mit recte loquendi scientia beschäftigt, also dem, was wir auch heute in der Grammatik sehen, weil ich ja über Modus promoviert habe, also Konjunktiv, Indikativ und so weiter. Und Servius hat sich dazu auch ausführlich theoretisch geäußert, weil er nämlich einen Kommentar geschrieben hat zu Donats theoretischem Werk. Darüber haben wir auch in der 9. Folge vor allem gesprochen. Und Servius hat sich aber eben auch zu zweiterem, also zum praktischen Teil eben, das ist dann der Vergil-Kommentar. Das werden wahrscheinlich einige Grammatiker gemacht haben, aber in den meisten Fällen ist halt einfach der Rest verloren. Und bei Servius hat man eben mal beides, was einen dann auch ermöglicht, dass man gucken kann, wie er seine eigene Theorie dann praktisch anwendet. Das habe ich zum Beispiel maßgeblich gemacht in meiner Diss und das wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht, vor allem, weil man es in dem Fall mal beides da hat. So, warum jetzt Vergil, könnte man fragen, warum nicht Cäsar, Cicero oder so, wenn man Schulautor nimmt, das liegt daran, dass Vergil der Schulautor war. Also die ganze Spätantike hindurch eigentlich und dann noch viel länger. Also es gibt auch Zeugnisse, Testimonien, die sagen, dass er quasi schon zu Lebzeiten oder kurz nach seinem Tod schon der Schulautor war und es dann einfach geblieben ist. Und Cäsar spielt keine Rolle und Cicero ist unter ferner Liefen. Also der zweitwichtigste Schulautor ist Terenz, der Komödiendichter.
Ungewöhnlich natürlich aus moderner Perspektive einen dichterischen Text so als Basis, als Basis zu haben. Ne? Aber wir haben ja schon darüber gesprochen in anderen Kontexten, dass das Verhältnis zwischen Prosa, Poesie, Literatur und Alltagssprache einfach in der antiken Literatur und Welt anders funktioniert. Ja. Das hat einfach nicht diese klaren Abgrenzungen, wie wir das oft sehen, dass man sich irgendwie über die Prosa zur Poesie vorarbeiten muss. Ganz offensichtlich nicht.
Genau. Und Ja, nochmal kurz zu dem Kommentar, den er zu Donat geschrieben hat. Da geht's in erster Linie um die im lateinischen Fachbegriff partes orationis. Mhm. Das sind ganz wörtlich die Teile der Rede. Damit meinen die lateinische Grammatik die Wortarten, also Substantive. Gut, das sind dann alles Nomina, aber egal, und Verben und so weiter. Und dann wird eben, haben die dann verschiedene Kategorien, also geht es darum, wie viele Modi hat so ein, gibt es und wie viele Tempora, und das wird dann da alles erklärt. Das ist das, was wesentlich in den Artes steht, und dann noch Stilmittel. Also Fehler und Stilmittel, vitia virtutes qua orationis, die Laster, die Fehler und die Tugenden, die guten Dinge in der Rede, das sind, würden wir heute unter Stilmittel fassen. Mhm. Sowas wie Metapher oder was es hier alles gibt. Mhm. So, das ist also der theoretische Teil. Da geht es dann eben vor allem immer darum, welche Formen kann man von einem Wort alles bilden und wie bezeichne ich diese Form korrekterweise? Es ist also sehr viel Taxonomie, also Ordnung von verschiedenen Formen. Mhm. Spätantike ist sowieso besessen mit Ordnung.
Ja, und eben der Fähigkeit, die Dinge richtig benennen zu können. Ne? Also das ist eben so das, ja.
Und diese Fragen mit Konjunktiv und so weiter, das taucht dann natürlich auch hin und wieder mal in den Kommentar zu Vergil vor, wie wir das heute auch erwarten würden. Und dann auch ansonsten stehen da schon Dinge drin, wo man sagen würde, das würde man in einem Kommentar heute auch so finden. Also da wird hier mal ein Mythos erklärt, irgendwie da kommt so ein Name vor und dann wird erklärt, naja, das ist diese Figur aus dem und dem Mythos. Mhm. Da ist hier ein bestimmtes Stilmittel verwendet, deswegen ist der Satzbau so und so. Und ja, zu bestimmten Beispielen, was da so alles drin kommt, kommen wir ja gleich noch. Mhm. Und ja, es gibt immer unterschiedliche Ansichten darüber, ob Servius diesen Vergil-Kommentar jetzt geschrieben hat, damit andere Lehrkräfte den lesen oder damit die Schüler den lesen. Mhm. Wahrscheinlich damit Lehrkräfte den mit ihren Schülern lesen. Also. Ich meine, ich halte das für ausgeschlossen, dass jeder Schüler einen Servius-Kommentar zu Hause hatte, weil der ist lang und das ist teuer.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist bestimmt die unwahrscheinlichste Variante, dass es als echtes Schulbuch konzipiert ist. Ja.
Ja. Wie das dann im praktischen Schulunterricht genau aussah, wissen wir tatsächlich nicht. Also da gibt es niemanden, der mal darüber eine Satire geschrieben hat. Also meines Wissens, wenn es doch gibt, bitte her damit. Mhm. Und eine Sache, die ich jetzt noch loswerden muss, die aus meiner Dissertation kommt, ist eben, dass die Frage mit, wie konsistent ist Servius denn damit, seine Theorie in der Praxis anzuwenden, zumindest für den Bereich, mit dem ich mich beschäftigt habe, also Modus, kann man sagen, das ist extrem konsistent. Also er verwendet Modus, Terminologie und Einschätzung zu, welches Verb welchen Modus hat, ziemlich genau so, wie er das in seinem Kommentar zu Donat schreibt. Mhm. Das sollte jetzt nicht weiter überraschen. Eigentlich, weil es ja der gleiche Autor. Aber das ist andererseits eben ein Kommentar und damit ein Gebrauchstext. Also der wurde sehr oft abgeschrieben und viele Leute haben diesen Kommentar verwendet. Und gerade wenn man so ein Sammelsurium hat, was ja eh schon nach Vers geordnet ist, ist es eben sehr leicht zu sagen, naja, ich habe hier und da noch was gefunden, das schreibe ich mal schnell dazu. Ne? Und dann könnte man ja theoretisch auch was ganz anderes reinschreiben. Ist bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle passiert, aber anscheinend nicht so oft, wie man manchmal denkt. Mhm. Dazu auch mehr in der 9. Folge. Mhm. Ja, das ist also Grammatik in der Spätantike. Ganz grob. Und wie begegnet uns jetzt Servius im Studium? Also, weiß nicht, wie es bei dir war. Du meintest auch, du hattest schon irgendwie davon gehört, aber ist dir irgendwie Servius tatsächlich mal so richtiger Servius-Text begegnet?
Also, der ist auf jeden Fall in jeder Vergil-Veranstaltung, die ich gehabt habe, und das waren schon mindestens 3, ist der erwähnt worden. Ich glaube nicht, dass er in den Veranstaltungen selbst behandelt worden ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob diese eine Vergil für fortgeschrittene Veranstaltung, die ich gehabt habe, ob da nicht was vorgekommen ist.
Da haben
ist.
Wir Servius angeschaut, das weiß ich noch.
Ja, und da gab es auch dieses, ist es ein Fresko, ist es eine Illustration? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wo dann eben Servius auch abgebildet ist und allegorisch irgendwie den Vorhang vor Vergil vorzieht, weil er ihn eben erleuchtet und erklärt.
Ja, das tun wir euch in die Shownotes. Dann mittelalterliche Handschrift, die so eine Abbildung vorne drauf hat, genau, wo Servius Vergil erhält.
Ja, und das ist eben eine wichtige Quelle für das ist, was wir über Vergil wissen, das ist erwähnt worden. Aber dass man sich jetzt wirklich mal so eben quasi exegetisch mit dem Text beschäftigt, das ist auf keinen Fall passiert. Also ich würde nicht sagen, dass er komplett einfach nur genamedropped worden ist, wie das ja auch bei vielen anderen so passiert. Aber dass ich da rausgegangen bin mit irgendeiner Möglichkeit oder einer Einladung dazu, mich differenziert mit dem Autor zu beschäftigen, würde ich auf jeden Fall nicht sagen.
Ich hatte tatsächlich meine Veranstaltung zu Servius. Also spätantike Vergil-Kommentare hieß die Veranstaltung und haben wir natürlich vor allem Servius gelesen. Das ist aber auch ein Zufall gewesen, eben weil die Dozentin zufälligerweise eben über Servius promoviert hat und da eine Veranstaltung angeboten hatte. Worüber ich mich sehr gefreut hatte, weil ich da schon dachte, oh, ich möchte mehr Servius wissen, weil ich da schon auf meinem Trip war. Ich mag die Grammatiker. Ich meine, wenn einem Servius mal so begegnet, dann meistens so im Vorbeigehen. Ne? Also in modernen Vergil-Kommentaren wird natürlich manchmal auf Servius verwiesen, also dass das schon bei Servius stand oder dass Servius das so und so erklärt, das kommt schon vor. Man hat auch mal in Fußnoten irgendwelche Hinweise, dass dieser Mythos bei Servius so und so erklärt wird. Das kann auch mal vorkommen. Oder dass Servius hier folgendes dummes Zeugs erzählt hat. Das kommt auch gerne mal vor. Das ist ja auch was Grammatikern öfter passiert, dass eben, wenn sie mal was sagen, wo man aus heutiger Perspektive denkt, oh Gott, das ist ja strohdumm, dass das dann so aus dem Kontext und aus allem anderen rausgerissen wird, um zu illustrieren, wie dämlich die damals waren. Das ist eine Praxis, die ich aus wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen nicht so toll finde. Und wo einem Servius auch begegnen kann, ist im kritischen Apparat von Vergil und auch von anderen Autoren, weil Servius ja auch den Vergil-Text, also die Servius-Handschriften haben auch den Vergil-Text und er redet ja auch über den Vergil-Text. Das heißt, er ist natürlich eine wichtige Quelle sogenannter sekundärer Überlieferung. Da haben wir in der sechsten, siebten Folge, Textkritik-Folge, haben wir da länger drüber gesprochen, dass ja eben nicht nur die Handschriften von den Autoren selbst Zeugnisse sind des antiken Textes, sondern eben auch, wenn die Autoren in anderen Werken zitiert werden. Und Servius hat eben den ganzen, also nicht den ganzen, aber signifikante Teile vom Vergil-Text und auch Zitate von anderen antiken Autoren. Und dafür ist er dann eine wichtige Quelle, wobei auch nicht unbedingt davon ausgegangen werden muss, dass nur weil ein antiker Grammatiker das sagt, es deswegen der richtige Text sein muss. Da kommen wir auch nachher noch zu ein, zwei Beispielen. Ja, das ist so, glaube ich, das, wo, wenn man Servius mal wahrnimmt, dann meistens so, also irgendwie so, irgendwo mal so steinbruchartig eine Sache rausgepickt und woanders hingetan. Und meistens nimmt man das dann, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst da. Also so, ah ja, okay, Servius, was war dieser Vergil-Kommentator? Ah ja, okay, gut, let's move on. So meine Erfahrung.
Die ganzen Servius, also das Servius-Wissen, würde ich sagen, war bei mir auf einer Stufe mit so Aussagen wie man sie eben bei Quintilian auch findet. So.
Genau, Quintilian hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Institutio Oratoria, ein 10 Bücher langes Lehrwerk über Rhetorik, nicht kurz, aber komplett überliefert, super wichtig. Und wenn überhaupt, liest man eigentlich immer nur, 12 Bücher hat das sogar, ne? Aber man liest immer das 10., weil da der Kanon drin steht, den Quintilian empfiehlt für angehende Rhetoren. Und das ist eben so eine, ja, auch so ein bisschen Literaturgeschichte und Kritik und deswegen, ja, Quintilian habe ich nicht komplett gelesen, muss ich selber zu meiner Schande gestehen. Den Grammatikteil schon natürlich, weil ich den in meiner Diss drin habe, aber...
Ja, bei dem ist es auf jeden Fall bei mir so, da geistern nur diese Zitate, Satura quidem tota nostra est, die Satire jedenfalls ist ganz unsere Sache, unser Eigentum, weil da werden wir auch mal drüber sprechen, aber die Römer und ihr Minderwertigkeitskomplex, dass sie keine literarischen Gattungen erfunden haben, angeblich. Ja, und Servius, glaube ich, war für mich immer auf diesem Niveau.
Ja, absolut, ja.
Was ich auch noch weiß, ist, ich habe dann auch zumindest kurz im Zuge der Arbeit an meiner Dissertation Servius mal gebraucht, weil ich ihn herangezogen habe, um darüber zu sprechen, wie lateinische Buchtitel funktioniert haben. Also da musste ich zumindest mal reinschauen. Und da weiß ich noch, dass ich dann mich selbst damit vertraut machen musste, was denn eigentlich so die Textausgabe ist, mit der man da arbeiten muss. Weil über die bin ich auf keinen Fall gestolpert während meinem Studium. Und die ist ja auch eins dieser Relikte aus dem 19. Jahrhundert, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ja, die eine vollständige kritische Ausgabe von Servius ist Thilo Hagen. Mhm. Also es sind zwei und ich glaube, teilweise hat es auch nur Thilo gemacht, aber es ist immer, läuft immer unter Thilo Hagen.
Mhm.
Und ja, 19. Jahrhundert. Und da wurde dann schon wegen der Wichtigkeit des Textes gesehen, dass man den mal neu edieren müsste. Das ist der Harvard Servius.
Mhm.
So genannt, die Edition, die ist ongoing, also da sind ein paar Bände erschienen, aber meines Wissens immer noch nicht alle. Und die ist herausgegeben von verschiedenen Leuten, die, ja, Spezialisten. Also Robert Kaster war da zum Beispiel auch beteiligt und diverse andere Leute, die eben viel Servius gelesen haben. Und der Harvard Servius ist dann natürlich, weil auch neuer, natürlich die bessere Ausgabe, aber die ist halt auch, also ich habe den nicht im Regal stehen, ja. Also ich habe euch, gehe auch bei, ich greife auch auf Thilo Hagen zurück, weil das gemeinfrei im Internet zu haben ist, ja.
Ja.
Und ich habe dann bei ein, zwei Sachen bin ich dann in die Stabi gestiefelt und habe das im Harvard, in der entsprechenden Harvard Service Sache nachgeschlagen, wo es den dann halt gab zu der Zeit, als ich promoviert habe. Da, ich glaube, seitdem ist noch ein bisschen mehr erschienen. Das habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht nachgeschaut, aber ja. Wie bei vielen Grammatikern ist die einzige vollständige Ausgabe was Uraltes aus dem 19. Jahrhundert. Und man muss halt auch sagen, so Servius, ja, auch bei dem Text gibt es textkritische Probleme. Ja.
Mhm.
Also ein ganz großes, da kommen wir gleich drauf, aber auch abgesehen davon gibt es da textkritische Varianten. Und auch deswegen kann man jetzt nicht immer sofort sagen, naja, das steht bei Servius, deswegen ist das so und so, sondern auch bei Servius muss man immer die Textkritik und den kritischen Apparat mitlesen und eigentlich muss man den Harvard Servius konsultieren. Ich habe jetzt für die Folge Thilo Hagen verwendet, weil es muss irgendwie praktikabel bleiben. Aber ja, also wenn möglich, sollte man Harvard Servius konsultieren.
Was ich auch noch weiß aus meinem ersten Einstieg in diese Textausgabe, dass ich ein bisschen verwirrt davon war, dass einige Passagen darin kursiv gedruckt sind, was jetzt nicht normalerweise in Textausgaben so ist. Also das ist ungewöhnlich. Und habe dann auch lernen müssen, dass zumindest manche Leute die Meinung vertreten, dass man mit dem Servius da zwei Sachen in einem quasi überliefert hat. Kannst du das für uns ein bisschen aufdröseln?
Ja, jetzt müssen wir doch noch über Servius Auctus sprechen, genau. Also Servius Auctus, ganz wörtlich ist das ja der erweiterte Servius, also hat verschiedene Namen, diese andere Überlieferung. Ist auch als Servius Danielis wird man das auch finden. Das geht dann nach dem Editor. 1600 ist diese Version von Servius zum ersten Mal ediert worden von Pierre Daniel. Deswegen Servius Danielis. Manchmal auch einfach als DS. Oder SD. Das beides. Das ist sozusagen das ist eine Version von Servius, wie man sie auch in anderen Handschriften hat. Aber eben mit mehr Text. Also da stehen da noch mehr Dinge dabei, die in anderen Servius-Handschriften immer nicht dabei stehen. Deswegen auch der erweiterte Servius, weil das früher für eine vollständigere Version von Servius gehalten wurde. Dazu muss man auf jeden Fall erwähnen, dass das Servius-Auctus-Material, das ist nämlich dann das, was kursiv steht. Also der bei Thilo Hagen. Der so gerade normal, in Anführungszeichen, gedruckte Text ist sozusagen Servius, also das, was unter Servius überliefert ist. Und die Kursivsachen sind dann immer die Zusätze, die in diesem Servius Auctus drinstehen. Und es ist eben abgehoben, weil das was anderes ist als Servius. Und die gibt's nicht überall. Also wenn ihr jetzt in die Georgica-Kommentare reinschaut, da wird nicht sehr viel Servius Auctus sein und auch Bücher 6 und 7 von der Aeneis und die ersten drei Eklogen, da gibt's ist da nichts, steht da nichts in diesem Servius-Auctus-Material, aber im Rest muss man immer damit rechnen, dass da was kursiv ist und dann ist das eben nicht von Servius, sondern aus diesem Zusatzmaterial. Mhm. So, also dass das eine vollständigere Version von Servius ist, hat man dann doch relativ bald ad acta gelegt. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, was ist, wo kommt es her? Wo kommt dieses Zusatzmaterial dann her, wenn es nicht Servius ist? So, das ist ja eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Und da ist jetzt was passiert, was in unserem Fach relativ oft passiert. Man hat sozusagen das, was man gerne hätte und was man aber verloren hat, einfach postuliert, dass das das ist sozusagen. Also, und was hat man verloren, was man gerne hätte? Den Vergil-Kommentar von Donat. Donat war ja der frühere Grammatiker und bei Donat wird doch immer angenommen, also von vielen Forschern, dass das der bessere Grammatiker war als Servius aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Und es heißt, dieses Servius-Auctus-Material, das ist der Donat-Kommentar. Mhm,
natürlich.
Das muss so sein.
Es drängt sich ja geradezu auf, diese Schlussfolgerung.
Ja, also es gibt einen Artikel vor allem von einem Forscher namens, also Rand heißt der, 1916, I conclude that we have indeed the very work of Donatus. So, jetzt gibt's da allerdings diverse Probleme damit und das ist auch den früheren Forschern schon aufgefallen, weil da manchmal schon ziemlicher Schrott drin steht in diesen Zusatztexten. Also manchmal widerspricht das Servius komplett, das muss jetzt nicht heißen, dass es deswegen falsch ist, Servius irrt sich auch manchmal, aber also, und manchmal ist es ungrammatikalisch, also der Text selber ist ungrammatikalisch und manchmal hat es auch, also völlig komplett abstruse Sachen. Also ich erinnere mich an eine Stelle, wo irgendwie für Vento, also Wind, ja, das könnte ja auch Ventu sein von Venire, ne? Also ankommen. Das ist so, what?
Okay. Ja.
Bitte was?
Klingt jetzt nicht, als ob das mehr oder weniger der Begründer der lateinischen Grammatik so verfasst hätte.
Also auf gar keinen Fall. So, wie löst man jetzt dieses Problem, dass manche von diesen Dingen, die da in diesem Auctus-Material drinsteht, man dann zugeben müsste, dass Donat Schrott geschrieben hat? Das kann man natürlich nicht tun. Also hat da jemand interveniert. Es gab einen Kompilator. Ja. Das hat schon Thilo vermutet. Ich habe jetzt nicht mehr ganz eruieren können, warum das im 7. Jahrhundert in Irland passiert sein muss. Da wird er irgendeinen Grund gehabt haben, um das anzunehmen. Im 7. Jahrhundert saß also jemand in Irland in irgendeinem Kloster und hat seine Servius-Handschrift erweitert um das, was er da gefunden hat, und zwar den Donat-Kommentar. Und dann hat er es halt manchmal falsch abgeschrieben. Oder er hat sich selber doch noch mal ein paar Sachen selbst ausgedacht. Immer wenn es also falsch ist oder komisch ist, dann ist es halt die Schuld von dem Compiler.
Ja, das ist natürlich ein Sündenbock, der leicht zu kriegen ist, ne?
Ja, also das ist schon irgendwie in sehr vieler Hinsicht, glaube ich, sehr typisch. Also besonders berühmt ist das, glaube ich, also was heißt berühmt, aber bekannt ist das aus einem Aufsatz von Gould, G.P. Gould, 1970, Servius and the Helen Episode. Ich kenne das nur als That Servius Paper. Jeder, der mal mehr mit Servius zu tun hatte, als in ein paar Fußnoten kennt, That Servius Paper. Mhm. Das ist irre lang, 70 Seiten.
Okay.
Aber nimmt eben auch nochmal diese ganze Geschichte, diese Textgeschichte von, okay, was steht bei Servius, was steht in diesem Auctus-Material und warum und wo weicht es von dem ab, was vermeintlich Donat geschrieben haben könnte, so. Ja, das, ich habe es jetzt in der Vorbereitung nochmal gelesen und na gut. Der Gedankengang dahinter, dass es halt ein Kommentar gewesen sein muss, den dieser Kompilator da dazu geschrieben hat, weil ja, irgendjemand hat einen Servius-Kommentar gehabt und hat da was dazu geschrieben. So haben wir Servius-Auctus gekriegt. Das ist, also irgendwer hat da seinen Finger mit im Spiel gehabt. Das, sonst gäbe es dieses Manuskript nicht, das ist ja klar. Und der Gedankengang, dass es ein Kommentar war, aus dem er sich bedient hat, ist halt, ja, woher soll er dieses Material sonst alles gehabt haben? Hat er sich im 7. Jahrhundert in Irland das alles selber zusammengesucht? Ist vielleicht auch nicht komplett wahrscheinlich. Aber dann trotzdem zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall Donat-Material und da, wo es nicht nach Donat klingt, weil ich meine, das kann Donat so nicht geschrieben haben, dann hat er es halt gepusht. Ist schon eine gewagte These, würde ich mal behaupten. Und ist eben wieder sowas Typisches, da haben wir auch in den Folgen zum Inhalt mehrfach drüber geredet, dass sehr viele Forscher über sehr lange Zeit immer mehr daran interessiert waren, Texte zu rekonstruieren oder Texte zu vermeintlich dann lesen zu können, die wir nicht haben, wie in dem Fall den Donat-Kommentar, also den Vergil-Kommentar von Donat, als sich mit den Texten zu beschäftigen, die wir haben. In dem Fall dann auch, weil sie die enttäuschend fanden, weil die sind, also wie die über Servius sprechen, merkt man dann auch sehr deutlich, dass die nicht viel von Servius halten. Also heute würde man, glaube ich, nicht, also das, ich würde nicht behaupten, dass das auf jeden Fall ganz viel Donat-Kommentar-Material haben muss. Also ich habe mir das natürlich auch angeschaut und habe dann das, was in diesem Auctus-Material drinsteht, in Sachen Modus, verglichen mit dem, was Donat über Modus sagt, weil da könnte man ja dann mal gucken, ist das Donat-Material oder nicht. Da kann man es tatsächlich mal belegen und muss nicht sagen, ah, das ist aber schlecht, das Ziel, das kann nicht von Donat sein. Und manches würde ich sagen, ja, das könnte von Donat sein, das ist theoretisch möglich. Und manches eben nicht. Also das stimmt nicht mit dem überein, was Donat anderswo über Modus sagt. Es gibt jetzt auch mittlerweile verschiedene Studien, die eben nochmal drauf schauen, was noch an Material in diesem extra Material, also wo das noch alles hergekommen sein könnte, welche Parallelen es da noch gibt und so weiter. Und also ich glaube, also man würde heute nicht mehr unkritisch sagen, ja, das ist halt Donat. Wenn man jetzt Servius, weil Servius hat ja auch von Donat geschrieben, ne, ist ja ganz klar, weil Servius war ja nach Donat, das heißt, Servius hat den Donat-Kommentar genommen und hat ihn dann verschlimmbessert. Das ist so die gängige Annahme. Und dann war eben die Hoffnung, man nimmt das auch das Material und kann damit diese Verschlimmbesserung rückgängig machen und hat dann wieder Donat. Das würde heute definitiv niemand mehr behaupten. Selbst Gould sagt, dass das nicht geht. Also meine Position dazu ist, dass man sowieso nie irgendwas rekonstruieren kann, was man verloren hat auf Grundlage von irgendwelchen Fragmenten. Das ist, also sollte man sowieso unterlassen, egal worum es geht, meiner Meinung nach. Und ja, da kann Material von Donat drin sein. Es wird auch bei Servius Material von Donat drin sein, aber für mich sind diese Deschulien, also ich nenne es dann auch immer so neutral wie möglich, mit dem letzten Begriff, der kursiert für dieses Material, das sind Deschulien. Also das ist meine bevorzugte Variante, deswegen nehme ich das jetzt weiterhin. Weil Servius Auctus würde ja implizieren, dass es Servius besser macht und da würde ich nicht mitgehen, deswegen Deschulien. Wir wissen nicht, wie das in dem Text gelandet ist, wir wissen nicht woher, wir werden es auch nie wissen, weil wir keine Zeitmaschine anwerfen können, dann hätten wir ganz andere Probleme. Und es ist mir am Ende auch egal, ob das jetzt von Donat ist oder nicht, also wenn man es irgendwo mal einwandfrei nachweisen kann, dass das donatisches Gedankengut ist, okay, fair enough, aber es ist am Ende, finde ich, nicht wichtig. Weil was wir wissen ist, dass Servius das geschrieben hat, was als Servius überliefert ist, plus minus textkritische Varianz, die immer ins Spiel kommt. Und dann gibt es eben dieses Zusatzmaterial, was teilweise von Donat sein kann und teilweise von sonst woher, wir haben keine Ahnung. Egal, es ist halt dieses Sammelsurium-Zusatzmaterial. Ja, das kann man auch mit berücksichtigen, sollte man auch mit berücksichtigen, aber sich jetzt zu fragen, oh Gott, was davon, welcher Satz davon ist Donat und welcher Satz nicht, das halte ich für überflüssig. Und da bin ich auch glücklicherweise nicht die Einzige.
Ja, scheint mir eine sehr, sehr vernünftige Herangehensweise zu sein. Also grundsätzlich die Maxime, den Text eben so zu nehmen, wie er ist und sich nicht in Wünschen zu ergehen darüber, was er sein könnte, sollte, ist ja etwas, das uns bei so vielen lateinischen Werken begegnet, nicht zuletzt ja eben auch bei Lucan, wo ich mich mit der Frage ja auch beschäftigen musste. Also ist es jetzt wirklich sinnvoll, so viel darüber nachzudenken, ob das Ding vollendet ist oder nicht? Und dann eben zu sagen, so viel spannender ist doch eigentlich die Frage, was wir mit dem machen, was wir eben haben.
Ja, also ich hoffe, ich habe das halbwegs nachvollziehbar zusammengefasst. Also ich habe es jetzt auch ein bisschen polemisch zusammengefasst. Es ist schon noch ein bisschen differenzierter bei Gould. Also ich möchte jetzt nicht hier nur rumpoltern. Aber
70 Seiten müssten wir auf einer Folgenlänge eigentlich rezensieren, wenn wir dem Ganzen gerecht werden wollten.
Ja, also, total.
Man kann sie ja nachlesen, wenn man das möchte.
Genau. Viel Spaß.
Ja, jetzt hast du uns sehr gut, finde ich, da eingeführt in Servius und die Problematiken, die sich bei der Überlieferung und vor allem bei der Rezeption des Textes ergeben. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Text selbst ein bisschen an, oder? Und du hast ja gemeint, du hast uns ein paar Beispiele mitgebracht dafür, wie Servius so arbeitet und aus denen man vielleicht ein bisschen ein Bild dafür bekommen kann, wie der Kommentar insgesamt so funktioniert. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf.
Ja, genau. Wir schauen es mal an. Also muss mal gucken, wie wir das jetzt genau machen, weil ich bin immer nicht dran gewöhnt, Servius tatsächlich zu übersetzen. Das ist so ein bisschen schlimm. Weil Servius ist auch nicht übersetzt. Ne? Also falls ihr euch fragt, okay, kannst du nicht auf eine Übersetzung verweisen, gibt's nicht. Also, Servius ist meines Wissens nach überhaupt nie in irgendeine andere Sprache übersetzt, also auch nicht ins Englische oder so. Aber wir paraphrasieren das einfach ad hoc.
Genau.
Und es gibt ja eben auch den Begleitpost, den wir dann...
Da mache ich eine Übersetzung. Ja, das mache ich.
Also eine Sache, die ich jetzt nicht unerwähnt lassen konnte und auch deswegen an den Anfang gestellt habe, ist ein Beispiel für diese, im Ernst, haben die das wirklich geglaubt? Bezieht sich auf die Aeneas 1, Buch 1, Vers 22. Da wird sic volvere parcas, also so.
So hatten die Schicksalsgöttinnen es bestimmt. Womit natürlich jede Form von poetischer Gestaltung in diesen Worten verloren geht, aber das ist das, was es inhaltlich transportiert.
Und jetzt ist eben die Frage, ja, warum Wolvere? Wolvere heißt ja eigentlich Rollen. Das ist ja immer eine Sache, die mich an, also das habe ich noch gar nicht erwähnt, die mich an so Kommentaren, auch unabhängig davon, interessiert, ob da jetzt was Spannendes über Modus drin steht, sondern was halten die überhaupt für kommentierungswürdig? Ja. Und was nicht? Und wir müssen ja bedenken, dass Servius im 4., 5. Jahrhundert noch Muttersprachler unterrichtet hat. Das heißt, auch wenn Servius sagt, das ist hier irgendwie schwierig zu verstehen, dann war das auch für Muttersprachler schwierig zu verstehen, was ich immer so ein bisschen beruhigend finde.
Ja, absolut.
Vergil ist, kann man sich gut reinlesen, aber hat schon seine Komplexitäten. Genau. Und ja, also Servius erklärt erstmal, dass das vom Faden abgeleitet ist, das Volvere. Und die Desschulien ergänzen hilfreicherweise, dass es auch von einem Buch kommen könnte. Mhm. Danke, Desschulien. Also sie meint wahrscheinlich eine, ich wollte jetzt nicht so abfällig klingen, aber meint wahrscheinlich eine Schriftrolle ausrollen, genau. Ist ja auch Volvere.
Daher kommt Volumen übrigens.
Und Servius erklärt es dann noch, dass also die Parzen sind ja diese Schicksalsgöttinnen, die diesen Faden des Lebens eben durchschneiden an bestimmter Stelle auch. Und sagt, der eine spricht und die andere schreibt und die dritte, ja, spinnt den Faden. Da haben wir wieder die Dukre.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja.
So, und jetzt geht's eben um den Begriff Parkas. Also die Parkai heißen sie... Ja, Kata Antiphrasin, also ein griechischer Begriff.
Aus der Benennung des Gegenteils oder so.
Genau. Weil sie niemanden schonen, parkant, also parkere. Latein heißt schonen und die parzen schonen niemanden, deswegen ist es eine Antiphrasis. Das ist das Gegenteil. Bedeutet. Und dann bringt er noch ein paar Beispiele. Also das ist oft so, dass wenn Servius was erklärt, dass er dann noch ein Beispiel bringt, sieg ut, so wie bei. Und dann kommt Lucus anon lucendo. Ja.
Also der Wald, weil es dort nicht hell ist.
Na klar.
Also ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie schwierig es wäre, das wirklich durchgehend zu übersetzen, den Text. Du musst dir halt wirklich überlegen, also gerade sowas... Die Etymologie funktioniert natürlich nur auf Latein. Das kann man gar nicht in dem Sinn übersetzen, weil das nur in dieser einen Sprache überhaupt funktioniert, eigentlich.
Ja, man muss die lateinischen Begriffe dann in Klammer nochmal dahinter schreiben. Also da muss man dann schreiben, der Wald, Klammer auf, Lucus, Klammer zu, von nicht scheinen, Klammer auf, Lucendo, Klammer zu. Ne? Sonst geht das komplett, also der Wald, weil es da nicht hell ist. Ja, what?
Klingt irgendwie mystisch.
Ja, yeah, das auch. Und dann kommt noch eine dritte Sache, Bellum, also der Krieg ist Bellum auf Latein. Nulla re bella, von keiner schönen Bella-Sache.
Genau, weil der Krieg nicht schön ist, ne? Aber
auch ein Beispiel von Antiphrasis, weil es das Gegenteil bezeichnet. Bellum ist nicht Bellum. Also Krieg ist nicht schön. Das, dem kann man sich nur uneingeschränkt anschließen, aber ja. Und dann kommt noch ein Zusatz von den Deschulin, diesmal ein sehr hilfreicher, nämlich die Namen der Parzen, Clotho, Lachesis und Atropos.
Genau.
Warum habe ich das aufgenommen? Weil dieses Lucus Anon Lucendo, das ist schon fast ein geflügeltes Wort, habe ich manchmal
absolut
das Gefühl. Also das wird so oft zitiert und wird immer zitiert, wenn man sagt, ja, Etymologie, also die Herkunft von bestimmten Wörtern, ja, da hatten die einfach keine Ahnung. Weil die Parzen haben nichts mit Parkere zu tun und Lucus auch nicht mit Lucere und Bellum, der Krieg auch nicht mit Bellum schön. Das hat nichts miteinander zu tun, soweit ich weiß, sprachgeschichtlich, auch wenn es so aussieht. Also da war natürlich sowas wie Indo-German, indoeuropäische Sprachfamilien und so weiter, war da natürlich noch kein Ding in der Spätantike. Das kann man ihnen jetzt nicht anlasten. Und dieses Lucus Anon Lucendo, das wird eben immer so zitiert als Witz eigentlich, ne? Also Servius redet ja hier auch über ein Stilmittel. Also Antiphrasis ist ja ein Stilmittel. Das steht zum Beispiel auch in Donats Ars Major, steht es auch drin. Es ist Ironia, in einem einzelnen Verb. Und dann kommt Bellum, Lucus und Parkai. Also genau die Beispiele, die Servius hier anführt, stehen in der Ars Major von Donat als Beispiel von Antiphrasis. In dem Fall kann man jetzt wirklich mal sagen, das hat er von Donats Ars Major garantiert übernommen, weil wir nachweislich wissen, dass Servius Donats Ars Major gelesen hat, weil er einen Kommentar dazu geschrieben hat. Und es geht ihm eben eigentlich um die Stilfigur.
Ja, bestimmt, genau. Und was ich mir gerade noch gedacht habe, ist, also ja, natürlich aus der modernen Perspektive mit hunderten Jahren philologischer und linguistischer Forschungsgeschichte im Hintergrund ist es irgendwie leicht, sich darüber lustig zu machen, aber eigentlich ist das eine total methodische Herangehensweise, wenn man irgendwie anfängt, zum ersten Mal darüber nachzudenken, warum eine Sprache die Bedeutungen generiert, die sie generiert, ist das ein total sinnvoller Ansatz zu sagen, so, welche Sachen klingen gleich und wie kann man die irgendwie zusammenbringen? Und dann irgendwie zu sagen, vielleicht gibt es da so ein System von Gleichheit und Gegenteil, die man da zur Erklärung heranziehen kann. Es ist einfach eine ganz folgerichtige Art und Weise, damit zu arbeiten wahrscheinlich. So auf der Basis, was eben möglich war. Man hatte halt irgendwie nicht endlose Korpora von Sprachen, die man irgendwie vergleichen kann, um daraus dann abzuleiten, wie Wurzeln entstehen und was irgendwo wo im Hintergrund stehen kann. Und das umgekehrt ist es ja oft auch noch mal ganz anders, wenn man sich irgendwie sozusagen korrekt hergeleitete, moderne, indoeuropäische Verhältnisse zwischen Wurzeln und dann deren jeweiligen Ausprägungen in den Nachfolgesprachen anschaut, dann sind diese Verbindungen genauso absurd teilweise. Also nur andersrum gedacht. Ne? Also dann findet sich in irgendeinem Wort eine Wurzel, die mit einem völlig anderen Verb zusammenhängt und die Verbindung, die hergestellt worden ist, muss ja auch irgendwann mal von Menschen gemacht worden sein. Also, dass dann irgendwo dieses assoziative Konzept drinnen ist, das einfach alle Leute, die eine Sprache benutzen, immer in irgendeiner Form anwenden, glaube ich. Analogie. Das ist eigentlich gar nichts so Absurdes. Aber natürlich so auf dieses eine Schlagwort runtergebrochen, ne, Lucus Anon Lucendo, haha, es ist offensichtlich falsch, macht sich das irgendwie gut als eine Sache, an der man sich so aus der Moderne blickend ein bisschen lustig machen kann über diese Frühzeit, ja.
Er erwähnt es ja auch unter anderem deswegen, weil es eben nicht das ist, was man jetzt meinen würde, was man erwartet, dass man assoziativ, analog was übertragen hat und dann ist es der gleiche Kontext und dann heißt es halt was Ähnliches, sondern es heißt das genaue Gegenteil. Und das ist das, worum es ihm hier geht. Und da könnte man jetzt auch noch sagen, okay, sie schonen niemanden, nämlich schonen sie vor allem Aeneas nicht Aeneas vor allem.
Das wäre ja auch nochmal ein Punkt, den man hier vielleicht sogar stark machen könnte, dass man sagt, so ja, also auf der einen Seite geht es eben darum, diese Stilfigur zu implementieren als interpretatives Instrument für den Unterricht. Aber es ist auch schon etwas, das möglicherweise, wenn man sich das so vorstellen kann, weiß ich jetzt nicht, aber aus der Erfahrung des Unterrichts gesprochen, wie ich ihn eben erlebt habe, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das auch schon eben so ein Thema vorbereitet und vielleicht sogar schon eben ein bisschen vorbereitende Diskussion anstößt darüber, was man jetzt irgendwie lesen wird. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man sich die antike Pädagogik so vorstellen kann, aber...
Wahrscheinlich nicht, aber man weiß
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber sozusagen, dass hier ein anderes Interesse dahinter steht als... Und eben vielleicht eines, das sozusagen eher auf den Kontext des Unterrichts bezogen ist, als auf die konkrete Erklärungsbedürftigkeit dieser spezifischen Passage. Das würde ich auf jeden Fall hier auch annehmen, ja.
Also ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen geschafft zu zeigen, dass ja, es ist witzig, ja, ich finde, ich habe auch drüber gelacht, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Ich gebe es zu, ist auch völlig okay, darüber zu lachen. Aber Lucus Anno Lucendo zu nehmen und dann zu sagen, ja, Servius, okay, der ist eh bescheuert und hat keine Ahnung von nix, muss ich nicht lesen. Das ist zu kurz gedacht. Was ich eben auch witzig finde, ist, dass es bei Donat auch steht, wenn auch in einem anderen Kontext, und bei Quintilian steht es auch, ja. Also auch Quintilian leitet Lucus von Parum Luceat her. Und so heißt ja dann immer, ja, Donat ist halt der große Grammatiker und Quintilian ist der große Rhetoriklehrer und Servius ist halt dieser kleinteilige Schulmeister. Steht bei allen, ja.
Also man kann sich ja auch vorstellen, ebenso wie bei uns jetzt bestimmte Zitate von Quintilian herumgeistern, um bestimmte Inhalte einfach auf ein Schlagwort zu bringen, kann doch auch dieses Lucus Anon Lucendo einfach so ein Schlagwort sein, um diese Kata Antiphrasis-Idee einfach irgendwie auf eins zu bringen. Ne?
Ja. Eine Sache, die auch natürlich interessant ist zu wissen, ist, inwiefern, also werden da andere Meinungen zugelassen? Also eine der wichtigen Aufgaben von einem Grammatiker in der Spätantike ist ja Judicium, also zu urteilen über die Dichtung und den Sprachgebrauch und sowieso alles und immer. Aber was man eben sowohl in der theoretischen Grammatikschreibung als auch in den Kommentaren sieht, ist, dass durchaus andere Meinungen dastehen. Mhm. Ja, sehr oft steht dann da einfach Alii, also andere. Mhm. Weil der natürlich keine Fußnoten gemacht hat und seine Quellen zitiert hat, das wäre ja zu einfach gewesen. Und ein Beispiel, was ich auch einfach eine schöne Stelle fand, da habe ich jetzt mal Georgica genommen, also ich habe versucht, so ein bisschen verschiedene Sachen zu nehmen und nicht immer nur in ESQ 1.
Ja.
Also Georgica ist ja ein komplett unterschätztes und vernachlässigtes Werk von Vergil, ne? Nominell ein Lehrgedicht über Landbau und da geht es eigentlich um ganz viele andere Dinge und wir müssen dringend mal über die Georgica sprechen.
Ja, das wird auf jeden Fall auch eine Doppelfolge.
Das ist ja.
Ja.
Also an der Oberfläche ist es ein... Gibt es Ratschläge darüber, wie man sein Feld bebauen und seine Rinderherde züchten und so weiter machen soll. Und da steht dann unter anderem der Hinweis, Nunquam imprudentibus imber obfuit. Ist ja jetzt in keinster Weise irgendwie metrisch gelesen, aber egal. Und das heißt also, niemals stand Unklugen, also imprudentibus, der Regen im Weg.
Ja, genau.
Es gibt dann auch eine Handschrift, die prudentibus hat, also der Regen hat noch nie den Klugen geschadet. Das ist jetzt irgendwie auch eine
Art. Ja, weil die wissen, wie sie sich dagegen schützen, genau.
Und das war... offensichtlich auch in der Spätantike ein Thema. Ich versuche jetzt mal so halb zu übersetzen, halb zu paraphrasieren. Also die einen, Alii, möchten, dass das Inn ja leer ist, steht da ganz wörtlich, also vakara, also dass es nichts bedeutet. Andere, Alii, dass das eine ja verstärkende Bedeutung hat. Und damit dann der Sinn ist, niemals hat der Regen geschadet denen, die sehr klug sind. Valde prudentibus. Mhm. Und dann kommt ein Kommentar von Servius, den ich so wunderbar passiv aggressiv finde. Ja. Also valde prudentibus, den sehr klugen. Und dann sagt Servius dazu, quae res non valdes und idoneae. Also Dinge, die nicht sehr günstig sind.
Ja, das ist...
Ja, ich finde das so schön, Kommentar zu. Ja, das Walde, das könnt ihr euch mal abschminken, was für
ein
Blödsinn.
Das ist echt ein gutes Beispiel für so einfach Ironie in der Erklärung, finde ich.
Ja.
Auch weil dieses Walde gar nicht so wahnsinnig häufig ist, eigentlich.
Und er, also, sagt halt, ja, also zu behaupten, dass das Imprudentibus hier Walde Prudentibus bedeutet, das ist Non valde, richtig.
Ich finde das aber lustig, weil gibt es das eigentlich in Lateinischen bei anderen Wörtern, dass das in eine Verstärkung bedeutet? Es gibt ja dieses eine Beispiel aus dem Englischen, wo immer dieser Witz gemacht wird, ne, dass invaluable nicht wertlos bedeutet, sondern unschätzbar. Also unschätzbar wertvoll. Und ich bin gerade am Überlegen, ob das sozusagen aus dem klassischen Latein, ob es da Fälle gibt, wo dieses in so eine verstärkende Bedeutung hat, ob das vielleicht eine spätere Entwicklung ist. Weil das muss ja in irgendeiner Form eine sprachliche Realität sein, sonst könnte diese Meinung ja überhaupt nicht, müsste man sich gar nicht damit beschäftigen.
Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber würde ich auch nicht ausschließen.
Da müsste ich mal nachforschen.
Und jetzt muss aber natürlich eine Erklärung her. Und dann sagt er, daher ist es besser, das so zu verstehen. Niemals stand der Regen im Weg, der nicht vorhergesehen wurde. Non ante provisus. So dass er ja klare Anzeichen von sich.
Ja, genau. So würde ich das verstehen. Ja.
Das heißt, wir akzeptieren, also akipiamus ist immer so, also wir verstehen das so, wir nehmen diese Lesart an, wir nehmen dieses Verständnis an. Akipere kommt da sehr oft vor in diesem. Ja, also wir verstehen Imprudentibus hier als Ignaris, ja, als
ahnungslos.
Ja. Denn das sagt er. Wenn dritte Person kommt, heißt es immer, das ist Vergil. Also Vergil sagte Folgendes. Der Regen hat nie, schadet nie dem Unwissenden, Nescienti kommt hier, weil er ja vorher ansagt, dass er kommt.
Ja, genau. Nie stand der Regen Leuten entgegen, wobei sie über ihn ahnungslos blieben. So
ja,
irgendwie.
Ja, genau. Die nichts davon wussten. Genau.
Genau, weil er sich eben so klar ankündigt. Ja.
Und dann gibt's auch was dann auch nicht unüblich ist bei Servius, dann wird's noch mal ein bisschen verallgemeinert. Et scimus, und wir wissen, dass, ja, die übel leichter sind, Leviora. Quae ex opinione contingunt, die wie erwartet eintreten.
Genau, ja.
Also wenn man schon damit rechnet, dass was Schlechtes kommt, dann ist es nicht mehr so schlimm. Danke dafür,
Servius. Das ist ja eigentlich eine Kerndoktrin des Stoizismus, ne? Also irgendwie die Cogitatio futurorum malorum, das Nachdenken über zukünftiges Übel.
Ja, es ist Servius der große Stoiker, wer hätte es gedacht?
Also ich würde jetzt behaupten, dass das einfach auch ein Symptom davon ist, dass die Stoa zu dem Zeitpunkt einfach völlig in der Popphilosophie aufgegangen ist.
Genau, also ich möchte jetzt hier nicht behaupten, dass irgendwie Servius jetzt hier groß Stoa gewälzt und das hier raus übertragen hat, aber das ist einfach, ja, man kann daraus jetzt nur eine generelle Lektion fürs Leben ziehen.
Ja, genau. Ja, ich finde dieses Etzkimus, das ist einfach schön.
Ja, wir wissen das.
Das klingt auch ein bisschen wie so ganz frühe Latein-Texte, die man selber schreiben musste, wo dann immer irgendwas mit Skimus steht. Wir wissen nämlich, dass irgendwer das und das gemacht hat. Die Realität ist eigentlich meistens, dass wir es gar nicht wissen.
Ja, also das fand ich ein ganz schönes Beispiel für ja eine Stelle, die Servius erklärt. Weiß nicht, würdest du dich dem anschließen? Weil das Impudentibus ist schon ein bisschen komisch, ne? Also das ist...
Also für mich war das, wie du es mir geschickt hast, schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, verstehe ich nicht. Und nach dem Lesen von der Servius-Stelle mir gedacht, ja, verstehe ich jetzt besser. Und ist ein Gedanke, den ich in seiner Komplexität in den Georgica auch so vermuten würde. Also ich finde, das passt in diese Gedankenwelt ganz gut rein. Deswegen würde ich mich da anschließen, glaube ich.
Ja, würde ich auch.
Wie ist es eigentlich in den modernen Editionen? Steht dann Imprudentibus wahrscheinlich, ne? Also ist ja auch dann eben die klare Lectio Difficilior.
Ja.
Gut. Dann hast du ja schon angekündigt, dass es manchmal auch passiert, dass, obwohl sie eigentlich zu anderen Autoren schreiben, Grammatiker dann wieder über andere Autoren schreiben und dann deren Überlieferung beeinflussen. Hast du da auch ein paar Beispiele für uns?
Ich habe jetzt mal, also da gibt es natürlich zigtausend Varianten, ich habe jetzt mal zwei Fälle rausgenommen, die wir auch in diesem Podcast jeweils schon mal besprochen haben. Einmal haben wir ja über Catull in der dritten Folge gesprochen und haben da über dieses Widmungsgedicht gesprochen und ich meine, in der Textkritikfolge haben wir es auch nochmal aufgegriffen. dass ja Catul da dieses mit trockenem Bimsstein geglättete. Und da steht eben in den Manuskripten Arido Pumike, also der überlieferte Text ist Arido Pumike, dann wäre das also maskulin Pumex, der Bimsstein. Und in den Editionen steht aber Arida Pumike, also feminin. Und der Verweis ist dann auf Servius, weil Servius nämlich, das ist Aeneas Buch 12, Vers 587, da spricht Vergil über, ich meine, es geht um Bienen, wenn ich mich recht entsinne, die sich in einem Latebroso in Pumike, auch das habe ich jetzt nicht richtig elidiert, aber das ist jetzt hier egal, also mit einem
verwinkelten Bimsstein, ja.
Der halt so ist, dass man sich gut drin verstecken kann. Und da steht Latebroso, also maskulin, ja. Pumex. Und dazu kommentiert Servius dann eben auch, dass er, also Vergil, das hier maskulin posuit stellt. Und dem folgen wir auch, et hunc sequimur, und erklärt dann auch, Plautus sagt es so, und licet Catulus dixerit femininum. Also bei Catul ist es aber femini.
Genau.
Hier ist es jetzt also so, dass er zitiert den Catul-Vers nicht. Er sagt nur, dass Pumex bei Catul feminin ist, und er muss an diesen Vers gedacht haben. Oder das irgendwo rauszitiert haben, wo jemand an diesen Vers gedacht hat. Und deswegen wird dann eben in den Editionen Arida gedruckt, damit es feminin ist. Weil die Leute hier Servius geglaubt haben. Hier ist es jetzt auch so, dass es nicht einfach ein Zitat ist, wo man auch sagen kann, naja, wenn er jetzt den Vers zitiert, ist der Text gut, ne? Also, weil auch Servius hat Überlieferungsschwierigkeiten und welchen Catul-Text hat er und so weiter, aber er redet hier darüber, dass das feminin ist. Das ist dann auch mal ein bisschen, also da wird es schwieriger zu sagen, das ist ein Überlieferungsfehler.
Ja, es lässt halt darauf schließen, dass es bekannt war.
Ja.
Lässt es vielleicht auch darauf schließen, dass es eine bekannte Abweichung von der maskulinen Norm ist? Wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also so müsste man es verstehen. Wobei Gould, das habe ich jetzt auch, als ich hier das nochmal gelesen habe, dieses That Servius Paper, strikt dagegen ist, das zu übernehmen, weil er auch an anderen Stellen schon darstellt, dass Servius, wenn es um Catul geht, jetzt nicht so die allerverlässlichste Quelle ist.
Ja. Ja, also ich glaube, würde ich vor der Frage stehen, würde ich natürlich darüber nachdenken, drucke ich Arida. Aber dann würde ich schon schauen, gibt es vielleicht noch irgendeinen anderen Grund dafür, das zu machen? Irgendeinen plausiblen Grund.
Ja. Das ist eben genau der Punkt. Sekundäre Überlieferung ist wichtig und das muss man berücksichtigen, aber das ist schon jedes Mal wieder eine neue Frage, glaubst du dem Grammatiker das? Und die Antwort ist nicht automatisch ja. Und auch meine Antwort ist nicht automatisch ja. Also ich würde auch nicht alles einfach so at face value übernehmen, was Servius behauptet. Aber ich liebe Servius, ja. Das ist, glaube ich, schon durchgekommen. Ich bin ein großer Fan von Servius. Und ich lese extrem gerne Servius. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich denke, dass er immer recht hat. Und das heißt auch nicht, dass ich denke, dass er immer den richtigen Text hat. Und ich würde auch auf jeden Fall noch mal länger darüber nachdenken, bevor ich einfach Arida drucke. Wahrscheinlich würde ich es am Ende trotzdem machen, aber also an dieser Stelle, aber würde auf jeden Fall noch mal gucken, ob ich irgendwo in einem anderen Grammatiker noch mal was anderes finde. Ja. Eine Sache, die auf jeden Fall nicht übernommen wurde, ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in der zweiten Folge war oder bei der Textkritik.
Ich glaube, in der Textkritik-Folge haben wir darüber gesprochen.
Ja. Also die Horazode, die entweder mit Poskimo oder mit Poskimus anfängt.
1,32.
Das wusste ich jetzt nicht.
Ich schaue es gerade nach.
Und das ist also eine textkritische Frage. Die Editoren haben sich auch unterschiedlich entschieden. Und das ist bis heute eine Diskussion, ob da jetzt Poskimo oder Poskimus steht. Also wir fordern oder nach uns wird verlangt. Das ist ja jetzt auch definitiv nicht dasselbe, ne? Auch wenn es nur ein Buchstabe ist im Lateinischen, der sich ändert. Und bei Servius steht eben zu Ekloga 1.10, da kommt das Verb ludere vor, also spielen heißt es, und er erklärt, dass es hier scribere heißt, also schreiben. Das ist auch eine Metapher, die einem durchaus geläufig ist, wenn man ein bisschen Latein-Dichtung gelesen hat. Und er zitiert dann eine Parallelstelle zuerst aus Vergil. Da sagt er dann nicht, dass es bei Vergil ist, sondern das wird einfach dahinter getan. Also Carmina qui lusi pastorum. Das ist Ende der Georgica-Buch 4, wo eben dieses lusi auch scripsi, also ich habe geschrieben, heißt. Und dann kommt eben zusätzlich zu dem Vergil, zu der Vergil-Parallele, also ist natürlich immer gut, wenn man eine Parallelstelle von Vergil selber hat. Das ist dieses uralte Prinzip, was man auch bei Homer hat. Homerum ex Homero. Mhm. Homer aus Homer selbst erklären. Das heißt, Vergil aus Vergil selbst erklären ist auch immer etwas, was Servius verfolgt. Und dann ist es aber natürlich noch schön, wenn man noch was anderes hat. Und er hat was anderes, nämlich Horaz. Und zwar diesen Anfang von dieser Ode. Und es geht ihm gar nicht um das Poskimo oder Proskimus, sondern es geht ihm darum, dass wir da Secret Lusimus.
Mhm.
Also auch hier wieder Ludere, wir haben gespielt und es heißt da auch, wir haben Verse geschrieben.
Mhm.
Und deswegen zitiert er das hier. Und er hat aber Poskimur.
Genau.
Und jetzt könnte man also sagen, okay, das ist jetzt hier wieder sekundäre Überlieferung und es stärkt den Case für Poskimur. Also das Passiv, was ja auch bei Porphyrio steht, dem Horaz-Kommentator.
Mhm.
Aber die meisten Editoren, und ich meine, wir haben uns auch darauf verständigt, würden das nicht übernehmen. Also wir würden das aktive Postgres.
Ja, genau.
Und hier ist es halt auch nochmal dadurch, dass es Servius überhaupt nicht um das Postgimur geht und er auch nichts dazu sagt. Also er sagt jetzt nicht, das ist hier ein Passiv oder so. Und es geht ihm eigentlich um das Lusimus. Das ist nur zufällig noch mit drin, ne? Das war jetzt so meine Überlegung. Warum glauben die Editoren bei dem Arida Pumike eher als jetzt dieses Poskimus? Warum hat das nicht so viel Gewicht? Also, einerseits spielt natürlich immer das Verständnis der Editoren selber eine Rolle, die dann halt sagen, dieses Poskimur, das finde ich so, das geht gar nicht. Aber hier geht's halt Servius gar nicht darum, sondern das ist eher so ein Zufallsprodukt und da könnte man dann auch sagen, okay, das hat er vielleicht falsch zitiert oder hat einen falschen Text oder so und das hat dann nicht so viel Gewicht wie eine ausdrückliche Diskussion, dass dieses und jenes Wort bei Catul Feminin ist. So.
Ja, würd ich auch so sehen, genau, dass es das eher so eine Randerscheinung ist. Und es gibt eben auch tatsächlich eine ganze Handschriftenfamilie bei Horaz, die dieses Poskimur auch hat, glaube ich. Also vielleicht ist es auch einfach so, da ist die Evidenz einfach nochmal deutlich größer, als es bei Catul der Fall ist.
Genau.
Ja, das war also also einige Einblicke in die Bedeutung von Servius für die Überlieferung und die Erstellung von den modernen Editionen. Jetzt hast du uns noch eine Stelle hier auch mitgebracht, die so ein bisschen exemplarisch dafür steht, wie mit Servius umgegangen wird und was man, wie auch, glaube ich, eher so unmittelbar in unser Bild, speziell von Vergil, fortwirkt. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen drüber.
Genau, wir sind jetzt hier auch wieder bei den Eklogen. Auch nur kurz zur Einordnung, sind 10 relativ kurze Gedichte, Hirtendichtung, auch genannt Bukolika, also bukolische Dichtung ist Hirtendichtung. Mhm. Ja, und die Personen, die da auftauchen, sind auch Hirten, die eben über ihr Leben. Also es geht ja noch um andere Dinge, aber...
An der Oberfläche sind es Hirten, die... von ihrem Hirtenleben erzählen, ja.
Auch sehr schöne Gedichte eigentlich, finde ich. Und die erste Ekloge ist, glaube ich, eine der bekannteren. Mhm. Also gut, die vierte ist immer mit dem mythischen Kind, was dann von den Christen und so weiter, aber andere Geschichte. Mhm. Aber die erste ist eben ein Wechselgesang zwischen einem gewissen Tityrus und einem gewissen Melibeus. Mhm. Sind beides Hirten. Und ja, und grob zusammengefasst ist eben, Tityrus sitzt da eben unter seinem berühmten Baum im Schatten und genießt sein Leben und Melibeus zieht an ihm vorbei mit dem mickrigen Überrest seiner Herde, weil er von seinem Land sitzt. Ja, er wurde enteignet eigentlich und muss jetzt seine Heimat verlassen und Tityrus ist es eben gelungen, durch einen Appell in Rom sein Landgut zu behalten und darf da jetzt eben bleiben.
Mhm.
Das ist so das Scene. Und Tityrus wird auch gleich im ersten Vers erwähnt. Und zu diesem ersten Vers sagt Servius unter anderem. Und an dieser Stelle müssen wir unter der Persona, also in der Figur des Tityrus, Vergil verstehen. Mhm. Also Titiru su persona Vergilium debemus accipere.
Mhm.
Das heißt, das ist hier quasi ein Self-Insert. Das ist autobiografisch. Und das ist auf jeden Fall etwas, was in meiner Eklogen, also ich hatte am Rande mal Eklogen hier und da in der Uni. Und da ist es auf jeden Fall was, was uns auch erzählt wurde, dass das hier, dass bei Servius steht, dass es autobiografisch zu lesen ist.
Ja.
Dass Titiris für Vergil steht. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob der Rest von dem Satz, weil der Satz geht dann nämlich noch weiter, da auch vorkam. Das möchte ich jetzt nicht mehr meine Hand ins Feuer legen. Kann sein, dass es auch vollständig zitiert wurde, aber jedenfalls geht's dann noch weiter bei Servius. Nun tamen ubique. Aber natürlich, aber dennoch nicht überall. Setantum ubi ex ibit ratio. Ja, sondern nur da, wo es Sinn ergibt. Also ganz frei paraphrasiert. Das heißt also, Servius sagt ja quasi, in der Persona von Titiris hat Vergil seine eigene Erfahrung verarbeitet, aber und das sollte man auch mit berücksichtigen, aber man kann nicht eins zu eins sagen, dass Vergil gleich Titiris ist, sondern man sollte es nur da nehmen, wo es auch Sinn ergibt.
Was eine extrem nachvollziehbare Position ist.
Meiner Meinung nach. Ja. Schon irgendwie.
Also man muss natürlich immer schwierig, ist immer schwierig mit autobiografischen Takes zu arbeiten, aber
Tod des Autors und so. Wir sprachen schon davon.
Genau, aber gleichzeitig schlägt das Pendel ja aktuell wieder ein bisschen in die andere Richtung und auch völlig zurecht, weil man vernünftigerweise nicht annehmen kann, dass irgendjemand sich aus seiner eigenen Erfahrungswelt so weit rausdenken kann, dass das, was die Person schreibt, komplett unberührt ist von dem, was sie erlebt hat. Insofern ist das schon auch wieder salonfähig heutzutage, solche Meinungen zumindest ein bisschen stärker zu vertreten, als man das in den letzten Jahrzehnten machen durfte. Und ganz grundsätzlich würde ich mich da anschließen, zu sagen, so diese Landenteignungserfahrung muss einschneidend gewesen sein und dass sich das bei Vergil niederschlägt, ist absolut nachvollziehbar. Und dass es dann eine Person gibt, die über Erfahrungen spricht, die sich bis zu einem gewissen Grad mit seinen Erfahrungen decken, würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Ob ich dann den Schritt gehen müsste zu sagen, dass man an der Stelle Titiris komplett mit Vergil identifizieren muss, das klingt ein bisschen danach, ne? An der Stelle zumindest. Nicht an allen, aber an der Stelle schon. Weiß ich nicht. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist das eine relativ differenzierte Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, wie viel Vergil ist in seinem Werk eigentlich drinnen.
Ja, also ich tue mich sehr schwer mit so autobiografischen Lesarten. Das hatte ich auch schon mal angedeutet. Da eine Freundin würde jetzt wieder sagen, da bin ich halt durch die strukturalistische Gehirnwäsche gegangen. Also, weil ich auch Slavistik studiert habe und wir da sehr viel Strukturalismus hatten. Und ja, also Autor hat nichts mit seinem Werk zu tun und so. Also, bereit ein bisschen, aber von daher, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, man muss jetzt hier an der Stelle oder an der und der Stelle das identifizieren. Allerdings kann auch ich nicht leugnen, dass diese Landenteignungen, die ein historischer Fakt waren und die auch, meine ich, auch an anderer Stelle belegt, historisch gesehen die Gegend, wo Vergil herkommt, betroffen haben.
Mhm.
Dass das nicht spurlos an Vergil vorbeigezogen ist und dass das hier in dieser ersten Ekloge verarbeitet wurde, diese Landenteignungen, das ist ja also das ist ja Zeitgeschichte, was da passiert. Das wird ja auch so dargestellt in dem Gedicht selber, dass das Zeitgeschichte ist.
Ja.
Und das ist eben nur ein Appell an Augustus. Ich meine, er wird nicht genannt, aber das ist eindeutig klar, dass Augustus gemeint ist, dass eben ein Appell an Augustus dieses Landgut von Titiris bewahrt hat. Und dass das mit Vergils eigenem Leben zu tun hat und davon geprägt ist, natürlich. Also das kann man da nicht rausnehmen. Muss man auch nicht. Genau. Und von daher, ja, ubi exiget ratio ist sowieso.
Also das ist auf jeden Fall etwas, das, auch wenn es voll zitiert worden ist, manchmal, bestimmt nicht immer, dann ist das auf jeden Fall untergegangen. Also bei mir ist da echt nur hängen geblieben, so die Aufforderung, doch zumindest in dieser ersten Ekloge Titiris mehr oder weniger als Vergils, als direkte Wiedergabe von Vergils Stimme zu verstehen.
Ja. Weil Servius das so sagt. Und das sagt er eben nicht so.
Also auch nicht von allen Leuten, die mich Vergil gelehrt haben, natürlich, aber diese Meinung ist schon manchmal angekommen. Ja.
Genau. Ja, dann habe ich noch so ein paar Beispiele, die wir vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln können. Also so Sachen, die man auch heute noch in irgendwie Kommentaren findet. Also Realien, ne? Also kommt in der ersten Ekloge, wird mal Skytia erwähnt. Das ist eine Gegend nördlich des Schwarzen Meeres. Und da sagt Servius, das ist eine Regio Septentrionalis, also im Norden. Das ist von Italien aus grob, naja, im Nordosten, aber okay. Also das heißt, da können dann die Lehrkräfte ihren Schülern erklären, das ist eine Gegend und liegt im Norden. So. Das ist eine sehr kurze, aber schon irgendwie zutreffende Erklärung. Mit der man diesen Ortsnamen, mit dem jetzt vielleicht nicht alle Schüler was anfangen können, erklären kann. Dann weiter bei den Eklogen, da wird der Name Thalia fällt da in der sechsten Ekloge ist das und da erklärt Servius dann, dass es sich dabei um eine Muse handelt. Das ist korrekt. Muss man ja manchmal dazu sagen, ne? Und dann erklärt er noch weiter, dass das hier griechisch, Greike, gesagt wurde, denn auf Latein hätte das Thalea heißen müssen, also mit dem E statt einem I. Hätte er sagen müssen, debuit dicere. Das ist immer so eine Sache, wenn er Vergil mal kritisiert, dann ist es immer debuit. Er hätte Folgendes sagen müssen, hat er aber nicht. Und dann kommt noch ein Beispiel, da wird dann, also Kytereia, das wird dann auch auf zwei verschiedene Arten und Weisen quasi grafisch wiedergeschrieben, einmal mit einem K und einmal mit einem C. Also hat man jetzt die Schreibart quasi latinisiert oder nicht.
Ja, genau.
Und jetzt kommt noch eine Erklärung dafür, warum Vergil nicht gemacht hat, was er hätte machen müssen, nämlich wegen des Wohlklangs Propter Euphoniam. Contemptit jus regulae. Also das ist schon sehr overkill. Ne? Hat er verachtet, hat er gering geschätzt das Gesetz der Regel.
Ja.
Also eins hätte es vielleicht auch getan, ne? Und ist deswegen in Graecitate permanens. Ist also hängen geblieben in dem Griechischkeit.
Ja, in der Griechisch-Tümelei. Ja,
Ja, es ist sehr großartig, ja.
es hat auf jeden Fall was Abwertendes, ja. Weil das ist nämlich, ist nämlich lustig, weil ja, also Romanitas oder Latinitas, das wäre ja absolut nicht abwertend, aber dieses Graecitate klingt hier schon.
Ja. Ja, Graecitas ist irgendwie ein bisschen schräg, ja. Also, ja, ist auch so ein bisschen passiv-aggressiv von Servius, das, ja, okay. Also eigentlich, der lateinische Name dieser Muse ist Thalea mit E. Und das klingt aber nicht gut, deswegen hat Vergil sich da nicht dran gehalten und hat den griechischen Ausdruck beibehalten. Aber so wie er es formuliert, ist schon so ein bisschen shade. Aber was ich halt wirklich interessant fand, als ich das erste Mal Servius gelesen habe, war, dass dieses, was ich schon fast als geflügeltes Wort kenne, aus Gründen des Wohlklangs, dass also etwas in der Dichtung erklärt werden kann bei Vergil aus Gründen des Wohlklangs, also da wurde eine grammatische Regel missachtet, weil es halt besser klingt anders, schon bei Servius und wahrscheinlich auch schon viel früher so drin stand. Also Euphonia ist halt der Wohlklang, also der gute Klang, ganz wortwörtlich. Das ist ein griechisches Wort, ne? Ja, und das fand ich einfach sehr, sehr schön, zu sehen, dass das also wirklich uralte, the oldest trick in the book. Warum ist es anders? Ja, Wohlklang. Klingt einfach besser, Punkt.
Das ist die ultimative Erklärung für Unregelmäßigkeiten, genauso wie Metrikhauser in der Metrik. Das
Ja.
ultimative Argument dafür ist, warum irgendein Wort an der Stelle.
Da gibt's auch eins, ziehe ich mal kurz vor, Aeneas Buch 4, Vers 493 kommt der Infinitiv passiv akingier vor statt akingi. Und ich habe das tatsächlich irgendwann mal gelernt, dass diese er-Endung eine archaische Infinitivpräsenspassivendung ist. Also das war mir sogar ein Begriff. Ist nicht häufig, also archaisch ist also vorklassisch, vor Cicero und so weiter und wird dann irgendwann nicht mehr verwendet. Kann einem in der Dichtung aber durchaus manchmal passieren, dass man das findet. Akingia, das heißt dann das gleiche wie Akingi, also das ist ein Infinitivpräsenspassiv. Aber jetzt muss Servius diese Form trotzdem erklären. Warum jetzt dieses ER? Und in einem modernen Kommentar würde man dann vielleicht sagen, ja, diese archaisierende Form fügt hier Gravitas zu der ernsten Situation hinzu oder so. Deswegen wurde diese ältere Form gewählt und so. Und bei Servius, ja, Ratio effecit metri. Ja, es ist Metrikhauser, ne? Das ist wie, ja, es ist halt ins Metrum, passt es dann besser.
Genau, ja, genau. Also es ist eine an der Stelle günstigere Verteilung der Längen und Kürzen.
Ich habe immer gelernt, dass Metrikhauser, also aus Gründen des wegen des Metrums, dass man damit überhaupt gar nicht argumentieren darf. Das ist also der Teufel, dieses Argument. Weil ja, Vergil nichts daran gehindert hätte, seinen Vers anders aufzubauen. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich gewisse Sachen, die man tatsächlich in so einem Hexameter nicht schreiben kann. So eine einzelne Kürze und so. Ne? Da werden wir in absehbarer Zukunft noch mal ausführlicher drüber sprechen. Mhm. Aber so, ja, er hat halt die Form genommen, weil die besser ins Metrum passt. Das wurde mir untersagt, mit sowas zu argumentieren. Und Servius hat da aber gar kein Problem mit. Metrikhauser. Ja.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so unsympathisch, weil ich habe manchmal das Gefühl, so, ja klar, damit als Universalargument um sich zu werfen, ist natürlich Unsinn. Aber warum sollte es nicht manchmal da doch einfach so sein? Also, ich meine...
Hatte Vergil keinen Bock mehr auf also, den Vers?
Naja, also man...
Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe, aber okay.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob man irgendwie davon ausgehen muss, dass in jedem Vers die gleiche Liebe oder die gleiche Arbeit steckt wie in anderen Versen, das meine ich.
Ja, fair enough. Ne?
Und manchmal ist dann eben vielleicht die Frage, ist oder anders formuliert, vielleicht ist manchmal Metrikhauser die befriedigendere und tatsächlich bessere Erklärung als eben sich die Frage zu stellen, ob man damit irgendeine Form von besonderer Gravitas ausdrücken möchte. Ich habe jetzt leider die Stelle nicht parat, worum es da geht, aber im vierten Buch muss es ja irgendwas Dramatisches sein, also das passt dann schon wahrscheinlich, aber naja, es passt auch in die, also ich meine ja, dass die ganzen abschließenden Gespräche zwischen Dido und Aeneas sind allesamt irgendwie sehr so von so Archaismen geprägt, weil es da auch viel um so Gesetzessprache geht und solche Geschichten. Mhm. Genau. Also das passt dann schon.
Das ist Servius, aber alles völlig egal.
Das ist ihm egal.
Das ist halt wegen des Metrums. Okay, also ich finde es irgendwie auch sympathisch, aber ja, würde ich nicht unbedingt mitgehen. Und was man in Servius auch findet, ist auch was man bis heute in den Kommentaren findet. Also so ganz schlichte Grammatikerklärungen. Mhm. Also da habe ich jetzt auch wieder Eklogen. Da steht irgendwo ein Gravis mit einem langen I. Aber er erklärt ja, dass dieses Gravis, also auf den ersten Blick könnte man ja denken, das ist Gravis und damit Nominativ Singular. Und er erklärt ja, aber das ist ein Akkusativ Plural, also Akkusativus Pluralis, quasi Graves. Also das ist dann das gleiche wie Graves, was in der Tat der reguläre Akkusativ Plural ist. Und das ist auch so eine Sache, was man mit Studierenden bis heute eigentlich bespricht, dass eben vor allem in der Dichtung, aber nicht nur, der Akkusativ Plural in der dritten Deklination auch mal auf ein langes Is enden kann. Also das ist was ich erst in der Uni gelernt habe, wenn ich mich recht entsinne. Kommt gar nicht mal so selten vor.
Nein, das ist relativ, also verhältnismäßig oft, so dass man nicht sagen kann, dass es ein Archaismus ist. Das ist einfach eine Variante.
Kommt ja auch mal bei Cicero vor, wenn ich Also ist jetzt auch nicht so, als wäre das nur in der Dichtung. Und das ist aber durchaus was man es heute erklären muss, dass dieses dass es nicht Gravis ist hier, sondern Gravis.
Ja, genau.
Und dass das ein Akkusativ Plural ist. Das wäre etwas, was man bis heute im Unterricht an dieser Stelle wahrscheinlich fallen würde.
Ja.
Und zwar ziemlich genau mit diesen Worten. Was ja nicht gegeben ist, weil Grammatikterminologie, auch das ein Thema schlechthin aus meiner Diss, sich ja im Laufe der Zeit auch geändert hat und angeglichen hat, aber da würden wir heute noch vom Akkusativus Pluralis sprechen. Fand ich ganz schön.
Das stimmt.
Und was ich aber auch wichtig zu sagen finde, ist, dass Grammatikerklärung, also Grammatik im strikteren heutigen Sinne, dass es wirklich eine Form erklärt, eine Einzelform, durchaus auch bei Servius mal ein Werkzeug für Interpretation sein kann. Also am Anfang der Aeneas beschließt ja Jupiter, wie das jetzt alles vonstatten zu gehen hat. Ne? Und da fällt dann die Phrase sic placitum, so gefällt es. so viel ist über. Und dazu erklärt dann Servius, dass das vel fatis vel mihi, also so gefiel es wem? Dem Fatum, dem Schicksal. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber oder mir, also Jupiter, der spricht. Und es wird dann auch erklärt, warum das jetzt verschiedene Leute sein können, denen das gefällt. Nam impersonale est. Denn das ist unpersönlich. Das würde man auch bis heute als unpersönlich bezeichnen, tatsächlich. Und unpersönliche Verben oder Ausdrücke sind also ein absolut riesiges Thema in der spätantiken Grammatikschreibung. Da habe ich einen unglaublichen Teil meiner Dissertation drauf verwendet. Wenn ihr euch fragt, Jana, hast du nicht über Modus promoviert? Was haben unpersönliche Verben damit zu tun? Habt ihr schon die richtige Idee, warum das kompliziert ist? Und das ist also etwas, was auch eins zu eins mit dem zusammenpasst, was Servius in seinem Kommentar zu Donat schreibt. Und das ist einerseits eben so ein bekanntes taxonomisches Problem, also dieses Plakitum, was ist das für eine Form? Wie bezeichnet man diese Form? Und dann sagt er, okay, das ist impersonale. Meint er wahrscheinlich impersonale Verbum, also ein unpersönlicher Ausdruck. Nein, kein unpersönliches Verb, it's complicated. Und dann bleibt er aber nicht dabei stehen, das als unpersönliches, einfach als unpersönlich zu charakterisieren und fertig, sondern er nutzt es auch, um zu erklären, dass das führt er hier nicht weiter aus, aber an anderer Stelle, dass unpersönliche Ausdrücke eben dadurch, dass sie keine Persona haben, also keine bestimmte Person, die das betrifft, deswegen generelle Handlungen ausdrücken können und deswegen einen Ausdruck genereller machen können und deswegen allgemeingültiger. Und deswegen gefällt es eben nicht nur Jupiter, der spricht, sondern es gefällt auch dem Fatum. Das Fatum steht ja über Jupiter. Das ist ja das Wesentliche. Und deswegen ist dieses, was da beschlossen wird und was jetzt gefiel, wirklich allgemeingültig, weil es unpersönlich formuliert ist. Und das ist etwas, was Servius an verschiedenen anderen Stellen, auch an textkritisch entscheidenden Stellen macht. Also in den Eklogen, wo es eben um diese Landenteignungen, die wir eben schon angesprochen hat, gibt. Da gibt es eine Stelle, wo totis turbatur agris. Also turbatur ist auch ein unpersönliches Passiv. Ne? Es gab Unruhe auf all diesen Feldern. Es wurde hin und her geworfen. Und das erklärt er dann mit Turbamur, wir wurden hin und her geworfen, ne, weil wir unser Land verlassen mussten und so weiter und so fort. Und das ist auch beides überliefert, also sowohl die Turbatur-Variante, das Unpersönliche, also es gab große Unruhe, und das Turbamur, wir waren in großer Unruhe, wir wurden in Unruhe versetzt, ist beides überliefert. Ist auch beides in den Handschriften, und dann sagt Servius eben, es ist besser, das Unpersönliche zu nehmen, das Turbatur, weil es dann alle betrifft. Weil es dann wirklich alle betrifft. Und Turbamur, das wir, wurden in Aufruhr versetzt. Ja, das scheint dann eher so wenige zu betreffen. Also hier ist wieder das gleiche Argument, dass der unpersönliche Ausdruck hier besser ist, weil der quod ad omnis pertinet generaliter, weil er sich auf alle bezieht, ganz generell.
Ich finde es auch schön, was er davor schreibt mit dem et invidiose tempora augusti carpit latente. Also missgünstig kritisiert er da verdeckt die Zeiten des Augustus.
Weil Augustus diese Landenteignungen veranlasst hat, um seinen Veteranen aus dem Bürgerkrieg diese Landgüter zu geben.
Genau.
Genau, also auch hier geht es um Vergil und sein Leben und seine Zeit, nämlich die von Augustus und wie das seine Dichtung beeinflusst. Und es geht um was Grammatisches, nämlich dass das Turbatur hier unpersönlich ist, und dann geht es darum, dass diese spezifische grammatische Formulierung auch was Spezifisches aussagt, was dann zu einem Mehrwert führt in der Interpretation, dass man das hier als unpersönlich definiert. Und auch die Lesart, also auch das textkritische Problem wird damit erklärt, dass also Turbatur die vera lectio, also die wahre Lesart ist. Also das scheint es schon zu Servius Zeiten, also auch wirklich Unterschiede im Text gegeben zu haben. Weswegen man ja auch Kommentare schreibt, also das ist auch was bei Servius nicht selten vorkommt, dass er für eine bestimmte Lesart, also wirklich Lesart Lectio, plädiert. Die Editoren mal übernehmen und mal nicht, aber in dem Fall hat Meiners in der Oxford-Ausgabe es übernommen.
Ist auch ein schönes Beispiel dafür, finde ich, wie die Einträge, die er bearbeitet, da offensichtlich mehrere Funktionen gleichzeitig für sein Erklärprojekt erfüllen. Das ist echt ganz cool.
Genau, aber meine absolute Lieblingsstelle bei Servius ist Ekloge 8, 41. Da kommt in der Ekloge, wird erwähnt, Malus Error. Mhm. Also ein schlimmer Fehler. Und das Einzige, was Servius zu diesem Malus Error zu sagen hat, ist Definitio Amoris. Das ist die Definition von Liebe. Ein schlimmer Fehler.
Malus Error.
Mhm. Also ich habe Fragen, ich habe sehr viele Fragen, Servius.
Das stimmt. Ja, ich finde das super. Das kleiner Einblick, wenige Lemmata und trotzdem hat man schon das Gefühl, finde ich, dass es da wirklich viel zu finden gibt und dass es eben auch einfach ein Text ist, der an sehr vielen Dingen gleichzeitig interessiert ist und den man deswegen auch einfach auf unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichem Gewinn lesen kann.
Also das war so ein bisschen mein Ziel und meine Hoffnung, ich hoffe sehr, das hat geklappt, da so ein bisschen die Bandbreite schon abzubilden und auch ja so ein bisschen dagegen zu arbeiten, zu sagen, ja, das Servius ist halt dieser Schulmeister und der ist super pedantisch und klebt an seinen Regeln und das ist alles total stumpf und langweilig. Mhm. Ich hoffe, das zumindest ansatzweise widerlegt zu haben.
Ja, davon, also
ja, das sind jetzt natürlich schon die Highlights und wenn man Servius hintereinander wegliest, dann ist es schon viel. Aber ich finde, das lohnt sich wirklich.
Nein, und es ist oft, glaube ich, an vielen Punkten nicht unbedingt weniger gewinnbringend, als einen modernen Kommentar zu konsultieren. Also für bestimmte Dinge natürlich, ne? Aber grundsätzlich gibt es da immer schon auch immer noch neue Sachen zu entdecken. Und die Empfehlung ist, glaube ich, einmal in meinem Kurs gekommen, dass man doch einfach mal Servius öfter quasi als Vergil-Kommentar auch wirklich verwenden sollte.
Ja, da erinnere ich mich auch dran. Wir saßen ja zusammen in diesem fortgeschrittenen Kurs. Ich erinnere mich auch noch dran, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich meine, als am Anfang die Frage kam in diesem Vergil-fortgeschrittenen Seminar, was, also ne, der Sinn von diesem Seminar war ja eben mal das von Vergil zu lesen, was man normalerweise nicht liest. Mhm. Was ich eine super Seminaridee finde. Und da war am Anfang auch wirklich die offene Frage an uns Studierende, was würden Sie denn gerne mal lesen? Und ich meine, du hast gesagt Servius.
Möglicherweise.
Da habe ich mich natürlich gleich gefreut.
Nein, ich habe da auch gute Erinnerungen daran auf jeden Fall. Und jetzt, wo ich ein bisschen mehr über Servius weiß, denke ich mir auch so, das ist eine Empfehlung, der man auf jeden Fall folgen kann. Hm. Ja, ich glaube, wir haben einen wirklich guten Einblick darin bekommen, wie vielfältig dieser Text ist. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und wir haben jetzt versucht, oder du hast versucht, ihn uns an seinen Highlights ein bisschen zu illustrieren und nahezubringen. Und deswegen freue ich mich schon sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge der Praefatio des Servius-Kommentars zuwenden, wo Servius selbst uns ein bisschen was darüber sagen wird, wie er sein Werk verstanden wissen will, wie es aufgebaut ist, funktioniert und was er von uns möchte, dass wir über Vergil wissen, bevor wir uns mit dem Text beschäftigen.
Genau, weil wenn ihr euch jetzt fragt, warum habt ihr damit nicht angefangen, mit dem, was Servius in seinem Vorwort sagt, wäre das eine sehr berechtigte Frage. Und wir hatten das ursprünglich auch als eine Folge geplant. Aber je länger wir über diese Praefatio geredet haben, desto mehr ist uns aufgefallen, was da alles drinsteckt. Und dann dachten wir, nee, da machen wir jetzt eine extra Folge drüber. Und es ist auch gar nicht mal so wenig Text. Also da werden wir dann auch relativ ausführlich drüber reden. Und da müssen wir dann auch nochmal über den Donat-Kommentar zu Vergil sprechen. Der wird dann nämlich auch nochmal relevant. Und ja, das ist einfach ein dermaßen wesentlicher Einfluss auf die Rezeption von Vergil und von der Aeneis, dass wir schon der Meinung sind, dass das eine eigene Folge lohnt. Mhm. Wir hoffen, das seht ihr dann auch so. Und wir hoffen eben mit dieser Folge so den Grundstock, so das, die Grundlage gelegt zu haben, wie man auch mit Servius umgeht.
Dann bleibt mir jetzt nur dir, Jana, zu danken dafür, was du uns alles gezeigt hast heute. Und nochmal anzukündigen, wie sehr ich mich darauf freue, über die Praefatio das nächste Mal mit dir zu sprechen.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir und bei allen HörerInnen, die immer noch dabei sind und es mir erlauben, mich hier mal wieder in aller Ausführlichkeit über mein Lieblingsthema auszubreiten. Man sollte ja immer, also mir wurde immer gesagt, um Gottes Willen, diese Grammatiker und was, bist du völlig bescheuert, warum überhaupt? Und das ist schon ein, muss ich hier auch nochmal betonen, ein eher Randthema, also eine Nische in der Nische, die klassische Philologie schon ist.
Genau, und deswegen noch einmal kurz die Erinnerung, dass ihr uns sehr helft, wenn ihr euer Gefallen an diesem Podcast vielleicht auch darin ausdrückt, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns abonniert und dass ihr uns bewertet, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.